und herzlich willkommen bei Talk Up, dem Atlanta Falcons Germany Podcast, live auf YouTube, auf X und natürlich auch auf Twitch und später, vielleicht auch jetzt gerade, auf Abruf bei allen möglichen geilen Streaming-Podcast-Kanälen eurer Wahl. So, kurz durchatmen, das war ein gutes Intro, nicht einstudiert vorher. Wir sind hier zusammengekommen, um nach einer kleinen Pause, in der wir die Cardinals geschlagen haben, nicht der Rede wert, deswegen haben wir einfach mal nicht gesendet. Die Rams, Monday Night Football, rote Helme aufgesetzt, Throwback-Jerseys an, zack, und gewonnen. Wie immer eigentlich, wenn wir diese Trikot- und Helm-Kombi haben. Von daher heute ein positiver, schöner Tag. Oder auch nicht. Das werden wir gleich nochmal besprechen. Ganz kurz, bevor ich hier natürlich alles Mögliche begrüße und mit der Einführung noch weiter beginne. Erstmal frohe Weihnachten, ihr alle da draußen. Und natürlich an euch beide auch. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage. Ne, euch mit euren Liebsten zusammengefunden, leckeres Essen genossen, schöne Geschenke ausgepackt und einfach mal ein bisschen Football geguckt. Lief ja auch am 25. sehr schöne Spiele auch gewesen, also gab jede Menge zu gucken. Ansonsten für andere Sportarten war ja auch sehr, sehr viel Action. Ne? Darts-WM läuft aktuell, Afrika Cup of Nations, alles das, was so richtig Bock macht. So, gut, alles klar, haben wir das hinter uns. Ich bin natürlich nicht alleine hier, habt ihr schon gemerkt. Ich habe gerade schon zwei weitere hier quasi mit begrüßt und deren Festtag auch mal beglückwünscht. Zum einen ist das Chris aus Essen. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Wir haben ihn geschafft, den Sinus Triple Win Record, wie auch immer, dieser Saison. Und ja, wir sind alle schlichtweg begeistert. Vielleicht mit mehreren Einschränkungen.
Werden drüber sprechen, ob der Sieg jetzt wirklich so schön war, wie am Ende dann auf dem Papier auch da gestellt. Und natürlich auch mal wieder mit dabei, ja, aus Stuttgart, ja, der quasi Motorenhauptstadt, sei jetzt einmal der Automobilhauptstadt schlechthin aus Deutschland. Gucci Dave, schön, dass du da bist.
Schön, wieder dabei zu sein und auch von mir frohe Weihnachten noch an alle da draußen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage, habt die Zeit mit euren Familien genossen oder euch alleine eine schöne Zeit gemacht und ich hoffe, ihr findet euch jetzt schön hier im Podcast ein.
Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht auch ein wenig spontan, es gibt euch keine Auerfragen, zumindest habe ich jetzt nichts von Santo zugeschickt bekommen. Seht es uns nach, wenn wir auch ein bisschen Larifari hier mal uns unseren Podcast einladen zwischen den Tagen. Die Leute sind ja auch im Urlaub die meiste Zeit. Ne? Ich glaube, es gibt wichtigere Themen, als die Falcons nochmal ein bisschen anzuhören hier an einem Dienstagnachmittag, bevor es morgen mit der Böllerei losgeht. Im Chat auch schon eine Überraschung, muss ich sagen, denn diejenige Person ist gar nicht so oft dabei, zumindest nicht hier beim Live-Talk, in der interaktiven Serie mit Alex Santos, in dem Crossover Berlin meets ATL. Da ist sie natürlich federführend mit dabei, als quasi Co-Host. Das ist Lisa aus Atlanta. Hey, y'all. Oh my God, what a night. Monday Night Football was a movie in the Benz. Yes, it was. And I think that you and all of the Dirty Birds members were there. So tell us how the experience was. Hopefully great, I think so. Auch wenn jetzt mal im Englisch sprechen, aber ich habe nur gesehen, das Benz war nämlich circa halb voll, wenn es so hochkam. Also ich habe es nur in der Wiederholung gesehen, das Spiel, seht es mir wieder nach, aber es wirkte auf den Rängen eher spartanisch.
Ich fand es so überraschend voll dafür, für die Spiele, die wir spielen. Also ehrlich gesagt, wirklich, ja, von dem, was man die Spiele davor teilweise gesehen hat, fand ich es überraschend voll.
Gut. Also tatsächlich, in manchen Einstellungen sah es mir dann auch eben voll aus, aber wenn man mal genau hinguckt, waren auch ein paar leere Sitzreihen zu sehen.
Auf jeden Fall, also es wäre sehr, sehr weit weg von voll, aber so wie oftmals das Benz gefüllt ist, ja, war das doch relativ gut gefüllt jetzt, so würde ich fast behaupten.
Aber es ist ähnlich wie unser Team, Monday Night beflügelt unsere Mannschaft anscheinend.
Ich sag, wie es ist, das sind einfach die Trikots, das sollten sie einfach als Standard-Trikot festsetzen. Bringen den alten Falcon wieder zurück als Wappen und Abfahrt. Vielleicht ein bisschen modernisieren, so, aber das müsste es eigentlich sein. Auch übrigens mit dabei, Bananenhart. Moin zusammen. Moin. Lisa noch mal einen kurzen Hashtag RiseUp. Auf jeden Fall, das machen wir hier. Oh, der gute Marcel ist natürlich mit dabei. Von der Rams, Entschuldigung, wenn ich das jetzt nicht richtig drauf habe. Rams Deutschland e.V., meine ich. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Servus, Männer, Glückwunsch zum verdienten Sieg. Dankeschön. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Auf jeden Fall mal gerne mit Marcel in Kontakt treten auf dem Discord-Server. Der Mann ist sehr, sehr aktiv für jemanden, der eigentlich nichts mit den Falcons zu tun hat. Außer der Sohn unseres, was ist er? Keine Ahnung, Arthur Blanks, Teufelchen auf der rechten Schulter. Ist halt immer schön, dass Marcel ja auch mit am Start ist. Dann, guck mal hier, aus Bremen, Kalle 94, a.k.a. Pascal. Hallo, ihr verdammte Siegertruppe. Ja, haben wir doch einfach mal was gemeinsam, oder? Ich meine, die Giants, für die ging es ja auch um gar nichts. Turns out, die haben keinen Bock auf den First Overall Pick und sich von den Jets erstmal mit First Overall Picks zuschmeißen zu lassen. Haben gedacht, nee, wir gewinnen einfach mal gegen die Raiders. Also auch da, herzlichen Glückwunsch an die New York Giants zum Overall Pick im kommenden Draft. Wunderbare, schöne Leistung. Gleich eine Aua-Fragen sind heute Morgen um 7 Uhr rausgegangen. Schwache Leistung von Sandoz. Ja, kann man nichts machen. Es ist, geht alles drunter und drüber hier zwischen den Tagen, aber ich werde gleich mal nebenbei gucken, ob vielleicht doch mal was eingegangen ist. Und dann schauen wir mal. Ansonsten könnt ihr auch einfach irgendwelche schreibt einfach Fragen rein. Wenn ihr Fragen habt, tippert einfach mal ordentlich in die Tastatur. Wir werden das hier schon irgendwie aufnehmen und das mit euch mal irgendwie durchsprechen. So, soviel zur Begrüßung. Wir haben gewonnen. 27 zu 24. Auf dem Papier sieht das doch eigentlich richtig lobenswert aus. Ja, da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen, finde ich. Man hat gegen ein L4-Team, was das vorher war, gespielt. Man hat souverän gewonnen vielleicht. Aber ich habe mal die Stats hier mal wieder aufgemacht von ESPN. Fang gerne an, Dave, du mit deinen 2 Cents zum Spiel. Was sagst du? 3, 4, 5 kurze, schmackige Sätze. War es verdient, ja oder nein? Kurz Positives und Negatives?
Also so wie die erste Halbzeit gelaufen ist, auf mehr oder weniger allen 3 Teilen des Teams, ja, fand ich es verdient. So wie die zweite Halbzeit gelaufen ist, fand ich es weniger verdient, ehrlich gesagt. Also man hat halt gezeigt, dass wir ohne Bijan aktuell gar nichts sind, dass alles über Bijan läuft, aber dass er halt auch einfach die maskuline Masse hat, das auch tragen zu können, in der Hoffnung, dass es nicht jede Woche so aussehen muss für ihn. Aber allen in allem war es ein sehr unterhaltsames Spiel mit sehr hohen Höhen, mit sehr tiefen Tiefen. Spannend war es allemal. Ich denke, die Zuschauer sind gut für ihre Kosten gekommen.
Sehr schön. Kann man so unterstreichen auf jeden Fall. Ich glaube, nach der ersten Halbzeit war der Hype auch relativ hoch. Ich habe ein bisschen den Discord-Chat nochmal durchgeguckt. Und Dominik hat ja schon sehr, sehr früh auch gesagt, das Ding haben wir gewonnen, von daher muss es ja auch so kommen. Ja, das ist wie seine Prediction, dass wir gegen die AFC durchgehend gewinnen werden dieses Jahr, von daher. Grüße gehen raus an Napoli, der gerade wahrscheinlich am Schreibtisch sitzt und lieber arbeiten möchte, anstatt hier bei uns im Live-Talk mit dabei zu sein. Chris, deine kurze, knackige Einschätzung.
Ja, also wie gesagt, zur Halbzeit stand es ja schon 21 zu 0 und wir haben bis dahin eigentlich einen sehr entspannten Abend gehabt mit individuell guten Leistungen. Und man hatte uns, wie du schon eben sagtest, von Dominiks Seite aus gewarnt, wir sollten doch lieber schlafen gehen. Ich war irgendwie kurz versucht, muss ich sagen. Tatsächlich, es war 3.50 Uhr, besser konnte das Spiel nicht mehr werden. Die Halftime-Adjustments standen kurz bevor. Und ich bin trotzdem wach geblieben. Ja, und das sind halt Fehler, die man dann immer wiederholt. Und das letzte Mal, als wir eine 21-Punkte-Führung vergeigt haben, war
Super Bowl.
Danke. Nicht, dass ich noch mal irgendjemand noch mal daran erinnern wollte, aber ich wollte das nicht unbedingt noch mal mit demselben Ausgang sehen. Deswegen habe ich tapfer bis zum Ende durchgehalten. Und es ist tatsächlich am Ende so geblieben. Individuelle gute Leistungen haben uns den Sieg beschert und er war unterm Strich dann auch verdient.
Ich meine, das mit dem Super Bowl, das wurde ja auch von den Kommentatoren, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, zumindest mal erwähnt und es musste ja auch dargestellt werden. Man könnte ja auch sagen, man hatte alles dafür getan im Fourth Quarter, dieses dann auch wieder zu beflügeln. Die Joker-Thematik. Das wird zumindest jetzt mal ein Spiel, was Raheem und seine Truppe dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise nochmal abfangen konnten, gerade so. Aber ihr habt es angesprochen, auch Ein Großteil vor allem Dave, also Bijan Robinson, 195 Rushing Yards auf 22 Carries, ein Touchdown. Hatte einen 93-Yard-Run, war es, glaube ich, insgesamt. Ja. Längste seiner Karriere auf jeden Fall. Ich glaube, unserer. Hatten wir schon mal einen längeren? Hilf mir bitte, falls es so war.
Wüsste ich nicht. Tatsächlich ist es aber ein neuer Franchise-Rekord. Der alte wurde gehalten von einem gewissen William Andrews, der im lauschigen Jahre 1983 diesen aufgestellt hat und der seitdem halt 41 Jahre nicht geknackt wurde, trotz vieler guter Running Backs, die wir zwischendurch hatten.
Yep.
Und Ehre wem Ehre gebührt, Bijan.
Auf jeden Fall. Und was mir tatsächlich positiv auch auffällt bei ihm, dass er an seiner Endgeschwindigkeit arbeitet oder gearbeitet hat.
Ja,
weil ich in den ersten zwei Jahren habe ich das so ein bisschen vermissen lassen. Das habe ich ja öfter mal, glaube ich, angemäkelt bei ihm, dass das mir so ein bisschen fehlt. Aber diese Big Play Ability hat er dieses Jahr auf jeden Fall mal richtig gezeigt. Also hat
ich
mir auf jeden
Fall
nachgeguckt. Ja.
Ich habe nochmal nachgeguckt. Er hatte im Combine damals eine 4,48. Und ich habe mir gedacht, okay, du musst die ja im Prinzip nur halten. Nur halten klingt so einfach,
ist aber
tatsächlich brutal schwierig. Und die erste Zeit hat das tatsächlich vermissen lassen und man war auch im Prinzip eigentlich schon einig unter den Fans, dass man sagt, okay, das mit den langen Touchdown-Läufen wird vielleicht schwierig aufgrund der Endgeschwindigkeit, aber dieses Jahr, er macht es.
Ich meine, vor allem Kaumann ist ja auch so oder so ein bisschen, sag ich mal, getürkt, einfach aus dem Grund, weil die Spieler trainieren ja extrem auf die Disziplinen, die dort sind, trainieren explizit diese Trades und so weiter. Und dann, wenn du allgemein auf in der Football-Season trainierst, dann leidet doch das doch mehr und mehr unter den ganzen Aspekten, sag ich mal. Aber wie ihr sagt, also dieses Jahr, er bricht deutlich häufiger durch. Die letzten Jahre, da war immer so der letzte Schritt hat gefehlt und den hat jetzt dieses Jahr schon zweimal bewiesen, dass er an der Geschwindigkeit auch in der Lage ist, auf Yards gesehen, den Leuten auch weglaufen zu können.
Ja, absolut. Also, dass die Combine halt ein bisschen irreführend ist, das sieht man ja auch an Kyle Pitts. Also, letztendlich, ist er, glaube ich, auch eine 4-4 flach gelaufen in der Combine und ja, weiß ich jetzt nicht. Also, er wirkt jetzt nicht auf dem Spielfeld. Also die ersten 20 Yards auf jeden Fall nicht und die sind ja eigentlich immer relevant in der NFL, dass du da schon mal irgendwie die Separation kreierst.
Ja, du sprichst über unseren Leading Receiver, also
und sein Leading Receiver, der dieses Spiel auch wieder ausgerastet ist, ja, hat seine Leistung bestätigt. Ja, das war's wieder mit der 20
Minuten. Er wurde ja auch nicht, wie viele Targets hat er gehabt?
Das kann ich dir
sagen. Ja, kann ich auch sofort
drei
sagen.
Stück.
Ja.
Drei Stück!
Und zwei, immerhin, er hat 66,6% der Targets hat er.
Naja. Hat krasse 16 Yards hat er auf jeden Fall gemacht.
Also, das dritte Target von ihm, da hat Cousins den Ball ja direkt ins Ausgeworfen irgendwie.
Ja, wo wir sowieso gerade diesen Switch jetzt auch schon machen zur Offense als solches, ist, also, dass man ein Spiel gewinnt und gerade mal fünf Receiver, die man getargetet hat, ja, für 126 jetzt insgesamt, ist schon frech. Und ey, machen wir es jetzt. Der Touchdown-Pass auf Bijan, das war schön von der Scheme her, fand ich. Da hat Bijan sich auch gut freigewackelt. Gut gesehen von Kirk. Aber ansonsten war das dann wieder eine bodenlose Performance eigentlich unserer Receiver. Und Chris hat es gerade im Off gesagt. Ja, Drake London letzte Woche von unserem Headcoach noch als ein bisschen rusty bezeichnet. Was ist er diese Woche? Sag mal jetzt zu ihm, ist er immer noch rusty? Oder?
Ich würde ja sagen Altmetall, aber so alt ist er dann noch nicht.
ich hab nämlich ein bisschen Angst davor, dass wenn er weiter so spielt, dass er irgendwann mal einen Hit kriegt auf seinen Knie, beziehungsweise auf seinen Knöchel. Ist sein Knie, glaube ich, was verletzt ist. Und dann ist das Ding mal durch. Und so ein Kreuzbandriss, eventuell, ja, sprechen wir später nochmal drüber, andere Mannschaftsteil, eventuell kann relativ schnell mal passieren. Von daher, ich hätte es mir halt gewünscht, dass sie Drake einfach außen vor lassen und sagen, ey, pack dich auf IR und ja.
Also nicht falsch verstehen, wir möchten ihn natürlich unbedingt behalten und sehen ihn
auf
dem Feld. Aber tatsächlich ist das eine tickende Zeitbombe, was wir da machen. Und ich habe keine Lust, dass die noch nach der Verletzung, die uns gestern schon ereilt hat, oder heute, dass wir noch so ein Ding kriegen.
Ja, komplett. Also da hätte ich lieber auch wie damals zum Beispiel den Quill in seinem letzten Jahr den Weg mit Julio gewählt und gesagt, okay, er hat Hamstring, die Season ist vorbei, Kurier dich lieber komplett das ganze Jahr aus und starte nächstes Jahr frisch. Gut, Julio hat kein nächstes Jahr bei uns erlebt gehabt dann. Aber das hätte ich mir bei Drake dann auch ein bisschen gewünscht. Weil, okay, Statistik hin oder her, er hätte noch die Möglichkeit gehabt, die 1000 Yards voll zu machen, hatte theoretisch noch immer. Aber dann doch lieber sagen, hey, du hast in den Spielen, wo du gespielt hast, du mega abgeliefert. In der Season geht es um gar nichts mehr. Du bist bei uns so oder so noch mit dem 50er Minimum dabei. Wir wissen, was wir an dir haben. Bleib auf der Bank, erhol dich, hast eine ganze Offseason-Zeit für dich, wie ihn jetzt wegen 2, 3 Wochen wieder reinzurushen. Und wie ihr sagt, dann ein blöder Hit. Und das Target, das er hatte, das er gefangen hat, das war schon wieder direkt so ein Hospital-Play, wo so weggemetzelt wurde, wo du auch denkst, boah, also da steht er nicht jedes Mal fit davon auf.
Ja, zumal wir das ja bei unserem Quarterback gesehen haben, wie schnell sowas passieren kann. Ne? Also Penix natürlich vorbelastet, auch vielleicht ein anderer Schlag dann irgendwie von der Charakteristik seiner körperlichen Verfassung her, aber Drake hat ja auch öfter mal wie Wehchen gehabt, aufgrund seines Spielstils als Wide Receiver, als Contested Catcher, von daher. Ja, ich finde es auch wieder, wie bezeichnen das auch so ein Devin Tompkins, ein Dylan Drummond, Chris Blair, sind ja eigentlich alle dabei, aber irgendwie passiert da auch wieder nüsch, aber bewahrt mal, ist natürlich ein gefährliches Matchup an sich gewesen. Die Rams Defense, glaube ich, eine Top 5, Borderline Top 10 Defense auf jeden Fall der NFL. Schwierig genug, da überhaupt Fuß zu fassen. Von daher war das schon eine. Ja, ich meine, Kirko hätte, wenn wir jetzt nämlich darüber schwecken können auf unseren glorreichen QB, hätte eventuell auch mal eine Interception werfen dürfen, können,
oder müssen. Drei.
Oder dürfen drei. Nicht, aber können. Müssen. Nee, schrecklich.
Also
sobald die Pressure hoch ist, wirft Kirko einfach, was das Zeug hält, ohne Rücksicht auf Verluste. Dass es diesmal nicht zu Verlusten gekommen ist, war eigentlich schieres Glück, muss man sagen. Gerade so über 10 Yards in die Mitte, da hast du enorme Bauchschmerzen.
Oh ja.
Ja, war keine glorreiche Vorstellung von ihm. Also. Und es zieht sich halt einfach durch. Ich glaube, dass Dave meint, das meinst du durch im Offenen. Also sobald er under pressure ist, das ist. Hampelt er da in der Pocket rum, hat halt keine Mobilität, da irgendwie mal aus dem Weg zu gehen. Das ist schon erstaunlich. Ne? Also das bestätigen hier zumindest auch mal die PFF-Noten, ja auch schon die letzten 4 Wochen, wo er gespielt hat. Das ist echt grausam. Also.
Wobei, es war mal schön, also anzusehen, dass wirklich auf der anderen Seite auch ein Quarterback steht, der auch nicht schneller laufen kann.
Ja gut, aber er hatte so viele Rollouts und so weiter, wo er sich Zeit gekauft hatte, gerade beim Touchdown und so weiter. Also er ist schon etwas
schneller,
würde ich noch immer sagen. Gut, mal vorab bei Cousins. Man muss ihn lassen. Der Touchdown-Pass auf Bijan, da hat er ein geiles Pocket-Verhalten. Der Druck kommt, er steppt in die Pocket rein, er kauft sich damit die Zeit, bricht den Ball an. Bombe. Das war's aber auch fürs ganze Game. Und bei ihm ist dann so, oder so, sobald er irgendwie erhöhten Pressure hat und direkt kommt ein Blitzer durch, wie Late Landon beim einen Play oder Verse zum Beispiel. Blind wirft er den Ball einfach irgendwie nach vorne und hofft, dass Bijan da und da in seine Route ist. Ist es teilweise aber nicht. Und dann sind die Würfe teilweise 3 bis 4 Yards off. Das kannst du halt nicht machen. Und der hätte Minimum 2 Interceptions so haben müssen. Und was mir bei ihm halt noch ganz, ganz krass auffällt, ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, bei Würfen über 10 Yards, was er da für eine Grimasse zieht, wie unnatürlich diese Bewegung aussieht. Der muss doch alles reinsetzen, um den Ball 10 Yards tief zu werfen.
Aber das hat aber schon letztes Jahr durchgängig gemacht. Ich wusste, er hat immer ein sehr angestrengtes Wurfgesicht. Ich müsste jetzt Highlights der Vikings-Zeit vor ihm angucken, ob er das nicht, ob da einfach ein Charakterzug von ihm ist. Es würde eh relativ spannend zu sehen sein, was wir in der Offseason machen, weil ich meine, ihn behalten können wir einfach nicht. Dafür ist er zu teuer, was der Cap-Space angeht.
Ich würde nichts ausschließen.
Danke, Chris, dass du mir jetzt auch nochmal diese kleine Hoffnung nimmst, die ich irgendwie an die nächste Saison noch habe, wenn unser Headcoach schon da bleibt. Es gibt ja so eine interessante Möglichkeit, die wir jetzt nicht machen werden. Ne? Es ist ja wieder ein Hirngespinst von mir. Ne? Wenn LeFleur entlassen werden würde bei einem frühen Playoff aus. Nehmen wir ihn mit, würdet ihr LeFleur plus Malik Willis nehmen? Willis ein Jahr 15 Mille, prove it?
Wo kommt eigentlich dieser Drang, Malik Willis haben zu wollen, her?
Das Spiel am Wochenende.
Spiel gut.
Der sah am Wochenende wirklich aus wie Michael Vick fast. Das, was er da geliefert hat, bis zu seiner Verletzung. Also wirklich mega.
Der spielt die ganze Saison schon gut, wenn er reinkommt.
Wenn er reinkommt, das stimmt.
Er soll ja auch, es soll auch kein Starter sein, deswegen kriegt er auch nicht viel Geld. Aber so als Bridge QB. Er ist halt auch erst 24, darf man nicht vergessen. Also ist nicht so,
dass.
Ja. Bin ich voll für. Also ich bin eh gespannt, welche
Headcoaches
da noch entlassen werden. So, ja.
Sehe das einfach ein bisschen anders, dass er dann halt in ein neues Team kommt und dann sich alle Augen auf ihn richten. So kann er entspannt wirken bei seinem jetzigen Team. Und
ja.
Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, finde ich. Aber das ist nur meine Meinung.
Kann ich verstehen. Letztendlich müssen wir eh das Spiel gegen die Saints abwarten am Sonntag und dann mal gucken, was da für eine Entscheidung getroffen wird. Ich glaube, sie ist eh schon gefallen. Ich kann mir halt eigentlich ehrlich gesagt halt nicht vorstellen, dass er irgendwie entlassen wird, also unser Head Coach, obwohl es wahrscheinlich dieses Jahr doch einige Positionen gibt, die interessant werden könnten für eine Head Coaching Hire. Aber und man sieht ja, was so ein Coaching-Staff-Change so ausmacht, wenn man auf die Jacks guckt, auf die Bears guckt vor allem. Auch wenn die jetzt natürlich verloren haben gegen die Niners, so. Aber gerade Caleb Williams spielt da einen unheimlich geilen Football mittlerweile.
Wenn du siehst, wo die Bears halt letzte Saison noch waren und wo sie jetzt sind, dann macht die Niederlage gegen die 49ers jetzt auch nicht so viel aus, denn sie waren ja wirklich bis zum Schluss wettbewerbsfähig bei dem Match. Dass es dann halt auch mal mit Pech zu Ende geht, liegt in der Natur der Sache.
Klar, das ist, kennen wir nur zu gut.
Das stimmt. Deswegen, ich bin gespannt. Lass mal das Spiel natürlich abwarten, wie gegen die Saints, was man immer gewinnen will. Aber du stehst am Ende 8-9 da, du trauerst wieder mal allen vergehenen Chancen hinterher, so wie letzte Saison. Es hat sich nichts geändert, im Prinzip, wenn man nur auf den reinen Rekord und diesen möglichen Playoff-Hoffnung guckt unter Raheem Morris. Von daher, manchmal wäre es mir halt lieber, man würde diese Spiele verlieren, damit man einfach, wie nennt sich das noch? Flurbereinigung finde ich gut. Das ist gut. Das ist ein Schrecken mit Ende statt. Ist, wie geht dieser Spruch? Ich bin gerade nicht
klar gegangen. Ende mit Schrecken. Nee.
Ende mit Schrecken. Also Schrecken.
So. Jetzt fang nicht bitte damit an.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja, genau. Ja, danke. Ja. Seht es uns nach. Schon spät am Abend.
So ist es das Jahr.
Die Nacht war für euch beide zumindest lang. Für mich war sie normal. Gut geschlafen.
Das ist schön.
Also ich sag mal, unseren QB haben wir ja durch. Über Kass brauchen wir jetzt auch nicht mehr viel reden eigentlich. Mhm. Wir haben ja schon Bijan ein bisschen angesprochen. Gut, das ist irgendwann mal PFF ihn auch mal gut geratet. 90,5 Running Grade, 91er Offensive Grade, das ist schon...
War auch schwierig, dran vorbeizugehen.
War schon sehr schwierig. War schon krass. Also das in den Highlights auch anzugucken, wie er dann teilweise die Leute da ausjukt. Und eigentlich hätte er schon, glaube ich, 3-4 Mal wieder hinter der Line of Scrimmage gestoppt werden müssen. Und irgendwie tanzt er die Verteidiger aus. Das ist
brutal. Wie hat denn auch einer der Kommentatoren gesagt, der Einzige, der ihn stoppen kann, ist er selber, als er einmal gestolpert ist bei einem Play.
Das war einfach wirklich so, seine Beine wollten nicht. Der wollte selber noch zum Kopf, wollte er noch die Yards machen und so weiter, aber irgendwie die Beine haben dreimal gesagt, so, nee, du bleibst liegen. Das ist so vom Gefühl. Ja, wirklich, also Tänzer, brutal, was der immer rausholt und wie oft er schon Kontakt vor Line of Scrimmage kriegt. Und gerade das eine Play ist bezeichnet gewesen, wo er für über 30 Yards läuft und Jared Verse ihn eigentlich schon 2 Yards hinter der Line of Scrimmage fast hat und er mit dem Jump durchgeht. Und wenn Cam Curl oder was, Cam Kitchens, ich weiß nicht mehr, wenn er so viel kürzer wäre, so viel, dann wäre es der nächste Touch schon gewesen von Bijan. Das war brutal, brutal.
Ja, die ganze Performance ist schon hart, ne? Auch wenn ich auch gesehen habe, er hing ja sehr, sehr schnell am Sauerstoffzelt. Da gucke ich dann immer so, anderer Körpertyp, aber ein Derrick Henry, der so fast, weiß nicht, 40, 45 Touches kriegt und der hat einfach weiterhin Bock.
Aber, da muss man auch sagen, wie du sagst, der war sehr, sehr oft am Sauerstoff, aber das Lustige war, nach seinem 93-Yard-Run, da sind sie nachgekommen im Sauerstoff und der hat es abgelehnt. Ich gesagt, nee, weg mit, will ich nicht. So, was denn jetzt? Ja.
Vielleicht war es auch allgemein einfach dann wieder ein bisschen zu konservativ im Third, dass man unbedingt Algier, weiß ich nicht, es wirkt manchmal ein bisschen gezwungen, ihn dann irgendwie auch reinzuwerfen, um das zu verwalten. Mir fehlt nach wie vor dieser Killerinstinkt, ne? Grüße gehen raus an die Patriots gegen die Jets. Da wird einfach mal volle Kanöle raufgefeuert, wenn der Gegner sich nicht wehrt, ist ja auch egal. Das vermisse ich einfach. Also, wenn du siehst, dass die Rams sich so schwer tun, dann lass ihn drauf. Bestraf das immer weiter. Aber gut, es ist ja auch immerhin das ehemalige Team unseres Headcoaches und unseres OC, von daher haben wir vielleicht ein bisschen Gnade walten lassen. Was steht hier im Chat noch so drin? Also alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, ist auch so ein Anspruch, der Ich bin immer noch froh, dass sie zumindest da recht behalten, was unseren Headcoach angeht, dass er nicht so die Expertise hat, die was er eigentlich zugeschrieben hat. Aber das Thema rollen wir jetzt nicht nochmal auf. Das hatten wir vor 2 Wochen schon.
Pascal sagt, wir haben nochmal schöne 3 Timeouts gehabt, oder?
Oh. warum eigentlich? Auch dies allerletzte auch schon wieder. Was soll das eigentlich?
Ich glaube, er wollte sie nur zwingen, irgendwelche Ersatzplays zu nehmen, für die sie sich nicht sofort entschieden haben.
Ich vermute, nur
den zweitbesten Fisch sozusagen serviert zu kriegen.
Ich vermute, die wollten Staffords Kopf, dass er sich noch mehr Druck macht und keine Ahnung, dass der allgemein sehr, sehr viel über das, was er machen wird, nachdenkt. Stafford. Aber da finde ich es halt auch so lustig, da in dem Fall genau eben bei einem übelsten Veteran wie Stafford da so Plays zu machen. Aber wenn die zum Beispiel gegen andere Teams vor der Halbzeit mit den auflaufenden Sekunden noch einen Field Goal schießen und wir haben noch alle 3 Thermos, da ziehen wir keins. Bei irgendwelchen jungen Kickern, keine Ahnung, was
das ist. Ja, oder man selektiv. Oder macht das halt gegen die Colts, damit die noch Zeit haben, sich in Ruhe zu setteln für so ein Field Goal Try.
Aber, ja, das stimmt.
Das ist teilweise schon schwierig. Ich meine, wenn man einen 38-jährigen wahrscheinlich MVP, wie Stafford irgendwie von sich her will, halte ich, und für einen Super Bowl-Gewinner, an der Stelle auch nochmal erwähnt, schwierig, so jemanden aus der Ruhe zu bringen, aber...
Ja, aber wir sind ja bekanntlich immer die Schlauesten, zumindest
unsere sowieso, Coaches. Wir outsmarten uns immer wieder.
Ja, stimmt.
Zuletzt jetzt sogar 3 Siege, haben wir doch 3 in Folge haben jetzt sogar.
Doch. Das ist die zeitlängste Winning-Streak unter Raheem Morris. Das zweite Mal schon in 2 Jahren.
Man stelle sich nur vor, wir hätten das mit diesem Field Goal bei dem Indianapolis-Spiel gewonnen dadurch. Dann wären wir jetzt 8-8 und hätten am Wochenende die Möglichkeit, wenn Tampa Bay gewinnt, noch in die Playoffs einzuziehen.
Man könnte natürlich auch sagen, man hätte auch nicht gegen die Jets verlieren müssen. Ne? Aber,
gegen die Patriots hätten wir auch gewinnen können, gegen die
Buccaneers
das erste Spiel auch, das zweite Spiel gegen die Panthers auch. Das ist
so. Klar, es gab genug Möglichkeiten, aber letzte Saison ja genau dasselbe. Deswegen, es zieht sich durch mit ihm als Coach. Erwartet da keine Besserung, falls er nächste Saison weiterhin im Sattel sitzt. Noch ein schöner Kommentar von Mili. Grüße gehen raus. Und dann gibt es Coaches wie Shanny, der bewusst das Timeout nicht genommen hat, weil er gemerkt hat, dass die Gegner unter Druck sind. Das ist richtig. Das war, glaube ich, vor dem letzten Play von den Bears gegen die Niners jetzt am Wochenende. Schon hat er in der PK das, glaube ich, gesagt, dass er das, glaube ich, nehmen wollte und dann aber gemerkt hat, dass sie irgendwie unter Druck sind, sehr, sehr nervös sind. Dann hat er den First-Year-Head-Coach Ben Johnson mal ein bisschen auflaufen lassen, von daher. Ja. Man könnte jetzt meinen, ja, Shane hätte auch mehr Erfahrung als Head-Coach, so viel mehr Jahre hat er gar nicht als Raheem, wenn man alles zusammenzählt, von daher.
Du brauchst vor allem ein Gespür für die Situation, zu wissen, was in dem Moment, du musst dich in den Gegner auch reinversetzen können und da... Glaube ich, ist das technisch mag vielleicht noch alles in Ordnung sein, aber.
Ja, es bleibt schwierig, wo genau die Affinitäten unseres Head Coach eigentlich liegen. Aber
apropos, wir müssen einen Prop müssen wir an Raheem geben. Er hat mal eine Challenge Flag richtig geworfen.
Ja. Und eine, die ich nicht auf den ersten Blick so gesehen habe, tatsächlich. Die war schwer zu sehen.
Innerhalb von 2-3 Sekunden kam das Ding da raus, der war sich sicher oder so. Krass, weil sonst dauert es immer ewig, dann kommst du im letzten Moment und dann sind es halt Plays, wo du auch sagst, okay, weiß ich nicht.
Willst du mir sagen, er hat dazugelernt und das ist ein Indiz
dafür? Nein, das wollte ich damit nicht sagen.
Okay. Ich wollte nur nachfragen.
Ein blindes Huhn findet auch meinen Korn, das wollte ich damit sagen.
Ja, okay.
Oder ansonsten, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
Oder das. Heute sind wir der Podcast der guten Sprüche. Das finde ich gut.
Das stimmt.
Vielleicht ändere ich für nächste Woche mal den Folgentitel wieder um und zitiere nicht unseren Headcoach aus seinen Pressekonferenzen. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, Dave hat hier den Kommentar von Asseln gelesen. Kevin muss mal mehr belieben. Nächste Saison wird angegriffen. Ich wünschte.
Aber ich glaube, das Einzige, was angegriffen ist, ist seine Gesundheit nach dem nächsten
Jahr. Ja, wirklich. Wir warten erstmal nächste Woche. Diese Woche, Entschuldigung, es ist ja schon mitten in der Woche. Wir warten erstmal Sonntag ab. Was wir da so zeigen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Saints und das freiwillig uns das Spiel überlassen werden. Vor allem nicht, weil wir. Doch, wir spielen in New Orleans, ne?
Ja, eigentlich? Auswärts war nicht.
Nein, wir spielen zu Hause.
Ja.
Oh.
Ja, wir haben auswärts
gespielt. Ja, genau.
Ja, nicht mal Primetime, das heißt, wir haben
schön Helm. Wir spielen gegen die Visitors. Oh nein. Also von daher.
Perfekt.
Nein, keine Primetime. Gott sei Dank bleibt uns das noch erspart. Aber. Das sind so Spiele, wo ich dann sage, okay, Miami, Panthers, Jets, Da lauert die
Ja.
Gefahr.
Ohne unseren schönen Helme-Jersey-Combo ist das auf jeden Fall gefährlich. Und die Saints haben ja, es waren nur die Titans, klar, aber die haben zumindest gezeigt, dass die auch in der Offensive durchaus begnadete Footballspieler eventuell haben. Womit ich übrigens in meiner Prediction vor der Saison auch wieder sehr, sehr gut ins Schwarze getroffen habe, indem ich gesagt habe, dass unser Kader gar nicht so viel besser ist als der Saints. Turns out, ist er vielleicht auch gar nicht.
Dieses Jahr
Aber
sind
gut.
besser, als wir dachten.
Das weiß ich nicht. Ich habe gehofft,
Das
dass sie nur
nicht
vier
schön.
Siege vielleicht holen. Aber ich habe auch bei uns nur
Ja.
auf sechs getippt, von daher ist das eigentlich auch schon mal wieder AD.
Ja, Fakt ist, wir lagen mal wieder alle falsch.
Ja.
Ja, stimmt. Allen voran natürlich Dominik, aber das ist ja nichts Neues.
Das stimmt.
Mili schreibt, nächste Saison geht es übrigens gegen die NFC North und die AFC North. Bäh.
NFC North ist natürlich ein bisschen undankbar momentan.
Boah, oh, gegen die will ich nicht spielen. Ih. Das sind ja richtige Powerhouses, ne? Und dann so Vikings, alt auch nicht schlecht, können jetzt auch positiven Rekord haben einer der Saison, die ganze Division dann. So, und AFC North sowieso mal unangenehm. Wenn du dann die Browns, die Steelers, Bengals und
Ravens.
Ravens, oh, brr,
Vor stell dir vor, die Bengals haben auf einmal noch eine Defense oder sowas aus dem Nichts.
brr. Hey, stell dir vor, wir dürfen nächstes Jahr TJ Watt und Myles Garrett wieder geben und sehen.
Oh
Hey!
ja, oh ja.
Ja!
Aber keine Sorge, Caleb McGarry wird wieder da sein.
Richtig. Ey, diese Überleitung. Guck mal, was ich auch gemacht habe. Blocking Grades unserer O-Line, damit wir mit der Offense auch abschließen können für heute.
Jo.
Ich sehe hier, ich habe erst die 17-1 gesehen, habe gedacht, welcher O-Liner war das? War Bijan Robinson. Ruhig, ruhig geblieben. Da
Aber das ist
drüber
drüber.
27,5 Lindstrom, 33 Bergeron, 39,6 Newsel, 57,6 Matthews, 59,5 Wilkinson.
Ich glaube, die haben
Ja,
Namen
wobei ich
vertauscht.
sagen muss, Wilkinson hat ein echtes Problem mit Flaggen. Wieder mal gehabt.
Hat ja auch
Ja,
zwei
weil.
gekriegt, ja.
Vor allem, das war
Nee.
so dermaßen lustig, wo nach dem Spiel Bijan, Lindstrom und Wilkinson bei dem Kommentator saßen, ein bisschen geredet haben und so. Und dann wurde Wilkinson angesprochen, auf das, wie es zu Bijan steht und so weiter. Und sagte gerade, ja, bei dem 93-Yard-Play von Bijan, da ist er gestolpert und lag halt auf dem Boden und so weiter. Und wirklich, er lag auf dem Boden, ist nicht nur gestolpert, der wurde so dermaßen vernascht vom Defender. Und Lindstrom rennt nach vorne, ballert auch zwei Leute umgefühlt und keine Ahnung was. Und das war so bezeichnend fürs ganze Spiel. Entweder war es ein Vollstart oder er lag auf dem Boden oder er hat seinen Block einfach gar nicht angenommen, teilweise.
Aber er ist ein Biest.
Ja, also deswegen, ich verstehe halt PFF nicht. Wie kann es das sein, dass er laut PFF im Passblock unser bester O-Liner war?
Das kann ich nämlich auch nicht sagen. Keine Ahnung.
Null.
Ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kommt. Er hat drei Hits, also insgesamt drei Pressures dann auch noch zu auf seine
Erlaubt.
Seite geholt. Lindstrom, drei Hurries, vier Pressures, ein Hit. Auch jetzt nicht so die beste Leistung, wobei Lindstrom auch
Nee.
generell im Passblock immer schon hinter seinem Runblock hingen hat. Aber dafür im Runblock, das hast du ja gut angesprochen, gerade auch Dave, der liebt Pancakes. Man liebt es einfach, jemanden mal richtig auf den Rücken zu werfen. Dafür
Unnormal.
ist er nicht umsonst Pro Bowler jetzt wieder geworden. Bei Bergeron nach wie vor, also klar, es sind PFF-Grades mit Vorsicht genießen, so, aber bei Bergeron fällt mir nach wie vor die Saison auch in der Wiederholung jetzt irgendwie nicht positiv auf. Es ist schwere Kost, ob das jetzt nur in diesem neuen Center liegt, den wir da installiert haben, der ja auch einfach nur quasi neu ist und mittlerweile jetzt auch schon ein paar Spiele zusammen mit ihm gespielt hat. Auch da, große, große Baustelle für die Offseason. Ich meine, klar, Caleb kommt zurück, Storm Norton kann dann als Swing Tackle mal wieder kommen, aber ihr Center, weiß nicht, ob du mit Newsel da irgendwie weitermachen willst. Und ich meine, Caleb kommt von einer schweren Knieverletzung zurück. Ich glaube, was hat er auch Kreuzband? Korrigiert mich, wenn es nicht sein Kreuzband oder Knöchelbruch oder sowas war, auf jeden Fall eine relativ schwere Verletzung, auch mal
Ist
auf
schon
Injured
so lange
Reserve gegangen
her,
ist.
ich kann mich gar nicht mehr erinnern.
Ende
Ich glaube,
Trainingscamp,
es war
glaube ich, ne?
Knie. Ja, ich
Ich
glaube
weiß es
Knie,
nicht.
aber bin mir gerade nicht sicher.
So oder so muss er auch erstmal wiederkommen aus der Verletzung. Und
Ja.
ich meine, im Passblock hatten wir noch nie mehr Gnade an Right Tackle auf der Seite, das muss man auch mal ganz ehrlich zugeben. Da muss auch mal dringend was gemacht werden. Und das, ja, find ich ein bisschen schwer, die ganze O-Line. Das wird auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Von daher mal gucken, was da nochmal an
Witzigerweise
Injuries
haben wir aber auch
passiert.
dieses Spiel wieder keinen Sack kassiert.
Nee, das stimmt. Das hat mich sehr gewundert
Alle
an.
kaum
Ja.
gepasst. Die haben ja auch kaum gepasst.
Das liegt allerdings auch daran, dass Quark halt immer schnell den Ball mit Gewalt
Ja.
losgeworden ist.
Also, das ist ja eben so interessant, von wegen, hey, wir haben kaum den Ball geworfen oder kaum Passversuche, trotzdem extrem viele Hurries auf die ganzen Passversuche und so weiter.
Ja.
Hätten Potenzial gehabt für drei Interceptions, haben aber im Endeffekt nicht einen Sack, trotz dem ganzen Pressure,
Ja.
nicht eine
Ja.
Interception, trotz der ganzen Müllwürfe. Und ja, das Spiel gewonnen.
Das ist irgendwie wie so ein Cheatcode.
Ja.
Es verzerrt so ein bisschen die Sicht, ne? Also letztendlich,
Ja.
wenn die Rams da auch ein bisschen mehr, wenn auch ein bisschen Quentin Glück gehabt, wie auch immer, dann sieht das hier schon mal ganz anders aus. Aber nichtsdestotrotz haben wir irgendwie doch den Sack dann zugemacht, auch wenn die ganze Leistung unserer O-Line eher passabel war. Max hat noch geschrieben, wir könnten nächste Saison auch gegeneinander spielen. Wieder gegen die
Bitte
Rams.
nicht. Bitte nicht.
Na, ich nehme mal an, dass das nächstes Jahr dann vielleicht auch wieder anders aussehen würde. Vom Ergebnis. Je nachdem, wann wir auch auf die Rams treffen. Vielleicht haben die auch nicht mal die letzte Konsequenz an den Tag gelegt, was
Vielleicht
ihre
hat ja
Playoff.
Stafford nach
Wobei
diesem
wir
Spiel
dann
schon.
nächste Saison wenigstens einen erstklassigen Blick auf unseren First-Round-Draft-Pick haben.
Stimmt. Ich vergaß schon wieder fast. Unser Superstar. JPJ, auch er wieder dürftig gewesen in dem Spiel. Wir können schon sagen, er ist untergetaucht.
Er wurde gehalten.
Er wurde gehalten.
Ja, er
Ich
hat ja
mache gleich
leider
die.
einmal die Strafe verursacht. Da hätten wir ja noch einen Turnover erzielen können, als
Ja, stimmt.
Stafford den Ball nicht halten konnte.
Trotz allem, ja.
Leider war dann der Kollege Jay etwas zu früh dran.
Das stimmt.
Übermotiviert.
Trotzdem wieder. Ja, es war so ein JPJ-Spiel. Ne? Du hast dann ein, zwei Raps gehabt, die wirklich gut aussahen. Der Rest war dann halt eher wieder gebraucht. Jalen Walker erstaunlich schwach immer noch. Ich weiß nicht, auf dem Injured Report war, glaube ich, gar nicht mehr drauf, aber keine großen Plays gab dafür. Also jetzt die Pass Rush Grades auf Brandon Dorlis. Den müssen wir leider jetzt auch ansprechen. An dem Punkt hat er wieder
Ja.
ein sehr gutes Spiel gemacht, hat er seinen Sack geholt, 8,5 dieses Jahr auch. Leider eine sehr schwere Knieverletzung, augenscheinlich ohne Fremdeinwirkung. Erster Gedanke ist ja gleich Kreuzbandriss, Meniskus, irgendwie sowas. Sind also die typischen Dinger, sollte sich das bestätigen, ist es der, oh, ist es der dritte Kreuzbandriss? Ich zähle jetzt mal Penix mal als Fold mit dazu. Ich glaube, wir hatten ja noch ein paar Kreuzbandrisse dieses Jahr.
Ja.
Vor allem Billy Bowman. Oder war
Billy
der
Bowman auch,
verletzt?
genau. Hatte nicht McGarry auch in Trainingscamp
Ja, das
sein?
ich prüfe das eben kurz, was unser eigentlicher Starting Right Tackle hier so gemacht hat. Aber
Also
sehr
wenn.
viele Verletzungen dieses Jahr auf unserer Seite, das stimmt.
So, also Proofs kann ich das mit Dollars nochmal aufnehmen. Also mit dem größten Glück ist genau das, wie es damals bei CJ Stroud zum Beispiel war, mit seinem Ellenbogen, wo er sich komplett nach hinten gebogen hat, oder war es Jaden Daniels, und es dann doch komischerweise nicht ganz so schlimm viel passiert ist. Aber aufgrund dessen, wie die Reaktion von Dorlus auch war, der war ja komplett unter Tränen, wo er rausgefahren wurde, er war komplett emotional. Vermute ich, dass er sich selber in dem Moment auch schon sehr bewusst war, dass da in seinem Knie ordentlich was kaputt gegangen ist. Ich würde persönlich jetzt mal von Kreuzbandriss und Mehrschäden ausgehen. Natürlich, ich bin kein Arzt, keine Devise, es ist auch nichts Bestätigtes oder sonst irgendwas. Aber ich würde erstmal auf jeden Fall die Season so oder so nicht mehr mit ihm rechnen, und ehrlich gesagt werde ich auch nächste Season eher nicht mit ihm rechnen. Wobei man auch sagen muss, im schlimmsten Fall der Fälle, was ich absolut nicht hoffe, könnte sowas auch ein Karriereende bedeuten, was auch schon in der NFL vorgekommen ist, wenn die Schäden so dermaßen groß sind, dass vielleicht auch von ärztlicher Verordnung ist, so von wegen die Karriere besser nicht mehr weiterführen.
Wir wollen
Hoffen wir
jetzt
alle
nicht mehr das
definitiv nicht für
Schlimmste.
ihn. Das wäre wirklich worst case. Ich hoffe wirklich, dass es vielleicht schlimmer aussah, wie es wirklich ist, weil man hat gesehen, das Knie selber, der Kniebeuge, der ist ja komplett in die falsche Richtung. Einmal durchgehangen, er konnte danach nicht mehr auftreten, gar nichts. Also ich würde wirklich mal sagen, die Season, nächste Season, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass wir ihn sehen werden. Leider. Er hat echt eine gute Saison gespielt.
Tut auf jeden Fall weh in der D-Line. Ich habe McGarry mal anguckt, er hat sich das mediale Kollateralband gerissen. Auch bekannt als
Das hatte ich
Innenband oder
nicht.
inneres Seitenband.
Inneres
Okay.
Seitenband.
Ja, das hat er sich gerissen. Das ist quasi, boah, das müsste aber mit dem Kreuzband da irgendwo drin. Habe ich
Irgendwas
nicht genau wo.
zusammenhängen.
Es ist da in der Nähe, auch mit dem Meniskus hängt irgendwie alles zusammen. Das hat er sich auf jeden Fall gerissen. Von daher wird auch interessant sein, wie er da wiederkommt. Was haben wir hier noch? Mili hatte noch zwischendurch geschrieben, bei einem Hate gegen McGarry, man merkt halt, dass er fehlt. Ja, nach wie vor könnte man immer noch einfach anwirken, dass unser Front Office auch einfach jede Option hat verstreichen lassen, um diese Position irgendwie mal zu verbessern. Ja. Mhm, wenn man da einen halbwegs gescheiten Right Tackle installiert hätte, wovor es zumindest noch vor der Saison, ich glaube bei Tansel, meines war Tansel, kann mich gerne korrigieren, auf jeden Fall Offensive Tackle,
aber zumindest mal im Gespräch waren.
Ah ja, Cam Robinson war es, Entschuldigung, nicht Tansel, genau, es war Cam Robinson.
Genau. Genau.
Den man sich zumindest mal hätte holen können, der spielerisch auf jeden Fall besser ist als Wilkinson. Ja, wie gesagt, letztendlich hat man jetzt einfach die ganze Saison mit Wilkinson durchgespielt und erwartet dann irgendwie, dass es besser wird. Ja,
schwierig.
Marco Sutter ist dabei. Hey Freunde, rise up und Grüße aus Derch. Wo liegt Derch?
Schweiz. Der
Schweiz?
Der CH, ja. Das habe ich auch gedacht.
Ah, oder der CH. Ich könnte auch vorstellen, dass es ein Dorf gibt oder so in Deutschland, was der ich heißt.
Glaube ich nicht.
Sonst würdest du es auch wahrscheinlich kennen.
No, Sutter ist so ziemlich der Name in der Schweiz, der so wie Schmidt oder Müller ist. So viele Sutters gibt es in der Schweiz. Hallo?
Ah, gut. Dann hoffen wir aber mal, dass es die Schweiz ist. Dann liebe Grüße an die südlichen Nachbarn. Mili schreibt noch, stimmt zusätzlich zu den North-Gegnern, kommen noch die Drittplatzierten der Wests dazu, wären aktuell Rams und Chiefs. Oh, geil! Ja, Patrick, ja. Superstar Mahomo und Matthew MVP Stafford da nochmal nächstes Jahr. Wobei man
wenn sagt, Mahomo spielt bis zu dem Zeitpunkt.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch
noch eine Zeit. Je nachdem, wann wir gegen die Chiefs dann vom Spielplan her drankommen, der wird ja eventuell oder wahrscheinlich sogar nochmal im September ein bisschen pausieren müssen, der Mann.
Und sein Ersatz wird ja auch nicht so schnell spielen.
Ja, wobei Minshew hat sich nicht das Kreuzband gerissen. Also dann haben wir ein paar Glück gehabt. Das war nur ein Sprain, also ich glaube eine Zerrung oder so des Kreuzbandes. Da haben die sind nochmal mit Schrecken davon gekommen, die Chiefs. Wird auch interessant zu sehen sein, wie die so mit der Offseason ohne wahrscheinlich Kelce nächstes Jahr umgehen etc. Nochmal ganz kurz bei seinem Pass-Rush, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte. Einen, den ich immer gelobt habe, Khalid Kareem, so als Borderline-Rotationsspieler. Geiles Fourth-Down-Play gegen den Run. Richtig schön. Also schön durch die Gap, zack, erstmal Running Back, schön ummantelt, auf den Boden gelegt. Ey, wurde gerade elevated ja auch erst aus dem Practice-Squad dafür und für das eine Play hat sich schon mal gelohnt. Also da auf jeden Fall Respekt an Khalid Kareem. Hat er wirklich stark gemacht.
Vor allem, ich fand ihn in der Run, also im Pass Rush fand ich ihn semi, hat seinen Splash Pass gehabt so ein bisschen, aber war nicht so konstant, sag ich mal. Aber in der Run Defense hat er ein richtig, richtig geiles Spiel hingelegt.
Ist ja auch Typ Edge Rusher, den wir sonst nicht haben. Ich meine, Khalid Kareem wiegt irgendwie so bei 2,65 ungefähr. Ja, 2,68. Während unsere anderen Edger ja eher so bei 2,40, 2,50 rumhamstern. Von daher tut es auch gut, mal so jemanden da irgendwie drin zu haben.
Bisschen
Ja, ansonsten Pass Rush, war von Onyemata als ich sag mal, Leader da in der D-Line natürlich noch ganz gut. Ansonsten fand ich jetzt okay-ish irgendwie vom Druck her. Was mir aber gefallen hat, und da muss ich einen Case aufmachen. Ich habe nicht umsonst das Deion Sanders Throwback Jersey an, womit wir nämlich den Sprung machen zur Coverage. AJ Terrell.
Okay.
Ja, ich muss hier neidlos anerkennen. Ja, Chris hat das Trikot sogar angeraten. Ja, richtig. Ja, ich muss jetzt auch mal wirklich anerkennen, dass AJ Terrell, glaube ich, eines der besten Spiele gemacht hat, die ich je gesehen habe von ihm. Also Puka Nacua da so gut aus dem Spiel zu nehmen. Lass mich lügen, der Mann hatte 30 Yards Touchdown oder irgendwie sowas. Am Strich oder 40.
Also ich glaube, in Coverage von AJ hat er, glaube ich, noch 15 Yards oder sowas gefangen.
Das war bombastisch. Also da
5 Fänge für 47 Yards.
5 für 47, das ist für Puka Nacua unterirdisch.
Ja.
Er war ja nicht die ganze Zeit unter AJ Terrell. Also er wird ja auch mal von Kobe gecovert und anderen. Kane Ellis.
Was nicht Kane Ellis sollte,
aber passiert auch.
Sehr, sehr starke Coverage zwischendurch. Ungewohnt.
Eine sehr schöne Pass-Deflection. Ja. Eine Coverage, die enorm wichtig war, wo Watts, glaube ich, die Interception hatte dabei.
Ja. Der hat also dafür gesorgt, dass Watts auf ihm landet und nicht hart landet. Weil Watts ist ja auch so ein Kandidat, der schnell mal ein paar Plays draußen ist dann.
Ich habe die Wiederholung so gefeiert, wie Watts quasi von der Seite des Bildes, wo du ihn, des Bildes, wo du ihn gar nicht siehst, von der Rückansicht, einfach so richtig schön in die Szenerie springt und den Ball abfängt. Grandios.
Und man muss allgemein sagen, also Watts brutal. Deswegen dachte ich gerade auch, dass Kevin auf Watts anspielt mit dem Deion Sanders, weil er jetzt
Nein.
den Rekord mit
Was?
eingestellt hat
Ja,
mit Deion Sanders.
das
Deswegen bin ich
stimmt.
drauf gekommen. Aber deswegen würde ich sagen, wir bleiben jetzt erstmal noch bei AJ, geben ihm noch ein bisschen seinen Hack, wie die Jugend
Ja,
heutzutage so gerne schön sagt.
das auf jeden Fall. Ich meine, AJ hat 8 Targets gekriegt, 3 Receptions, 20 Yards, aber durchgängig sehr, sehr tighte Coverage gehabt. War ja auch
Brutal,
dann dafür
brutal.
verantwortlich, dass der vorletzte Pass auf Bukanakur eben nicht completed war,
Mit dem
weil er
Fuß
seine Hand dann irgendwie doch noch mit dem Spiel hatte.
Der hat
Darum.
da wirklich perfekt gecovert. Besser kannst du das Ding nicht covern
Ja,
und.
kannst du nicht. Also hätte Puka diesen Catch gemacht, musst du neidlos anerkennen, war halt einfach, kannst du nicht verteidigen. Das war ja, ich habe Throwbacks gehabt zu unserem Julio-Catch im Super Bowl gegen die Patriots, kannst du auch nicht covern irgendwie. Und mich hätte es auch nicht gewundert, hätte Puka das Ding irgendwie gekriegt. Also das war schon eine
Millimeter.
Meisterleistung eigentlich, das Ding. Also ich glaube, hätte er den wirklich unter Kontrolle gehabt bis zum Boden, dann wäre es auch durch gewesen. Ich glaube, das wäre der Genickbruch gewesen. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie aufgestanden wären und
Ja.
die
Wäre
Rams wieder reingeschafft
ein
hätten.
Bein im Feld out of bounds geslidet und hätte die Outlinie berührt und der Ball war nicht hier out, dann wäre das ein Catch gewesen. Aber weil
Ja.
die Beine nach oben gehen und noch kein Körperteil des
Ja.
Outs berührt und er den Ball dann rausholt, ist es kein Catch. Und das muss man sagen, es war einfach richtig geil gemacht von AJ. Und eben das, was du auch immer sagst, diesen Highly Motor, nicht aufgeben, auch wenn du eigentlich schon fast geschlagen bist, kämpf bis zum Schluss weiter. So kannst du Touchdowns verhindern, so kannst du First Down verhindern. Das hat das Spiel gesaved, weil in der Verlängerung hätten wir das Ding definitiv nicht gewonnen.
Das glaube ich auch
Von
nicht.
dem her wirklich
Ja.
ultra geile Coverage und direkt im Play danach genau das gleiche wieder. So noch mehr dazu gelernt war dann vor ihm auch noch. Also wirklich, AJ hat ein richtig geiles Spiel gespielt und gegen meiner Meinung nach ein Top 3 Receiver der NFL aktuell mit Puka.
Ja,
Ja.
das ist richtig. Kann man so unterstreichen. Kobe Bryant sieht man ja auch, hier hat nichts gespielt. Wurde für CJ Henderson dann quasi ersetzt und durfte dann auf der Bank Platz nehmen. Wen ich ansprechen wollte, habe ich auch im Off schon gemacht. Die Alford, es war wieder so ein typisches Die Alford-Spiel halt einfach. Ist halt doch nicht so souverän, wie man das doch über die Saison immer mal wieder hat aufblitzen lassen.
Aber er hatte kein Big Play
Hatte
diesmal.
kein Big Play, wobei man ja auch wirklich sagen muss, dass man am Ende eine DPI hätte werfen können, schrägstrich müssen.
Ja.
Also war viel
War
zu
zu früh
grabby
getippt.
und gegen Tutu Atwell, das hätte durchaus eine Flagge sein müssen. Bisschen Glück da irgendwie auf unserer Seite, dass das nicht gepfiffen war. Sonst wären die ja, glaube ich, an der 30 oder so, 20, irgendwie
Nee,
sowas.
nee,
Das
nee.
wäre
Ich glaube, es war wirklich schon Red Zone.
ja. Achso, war schon richtig drin in
Ich
der
meine, das war
Redzone.
sogar Red
Ja,
Zone, ja. Kann mich
dann
aber
ist
auch
man ja
irren.
schon
Nehme ich
durch.
mich nicht drauf fest, ja.
Also so oder so, auch die Position, genau wie Offensive Tackle, da muss halt auch viel mehr passieren. Du hast Mike Hughes zwar noch unter Vertrag 2 Jahre, der ist jetzt irgendwie auch angeschlagen, spielt nicht wirklich. Wenn er gespielt hat, war es auch eher meh.
Hat
Durchschnitt.
sehr abgebaut zum letzten Jahr, hat sehr abgebaut zum letzten
Ja.
Jahr. Also letztes Jahr habe ich gleich gesagt, geil, ey, den als Corner 2 zu dem Vertrag nehme ich 10 von 10 Malen. Aber dieses Jahr ist er doch sehr, sehr dürftig auf den Plan getreten, leider.
Das
Ja.
Problem schieben wir eigentlich jetzt schon mehrere Jahre durch, dass wir einfach keinen vernünftigen
Ewig lange.
Cornerback 2 kriegen.
Ich meine, es war
Also.
2019 oder 2020, wo wir mit Casey
Ja.
Hayward, glaube ich, hieß er, oder Cameron
Ja, genau.
Hayward.
Casey Hayward, der alte Veteran,
Casey,
das war
genau.
2020, glaube ich. War
Genau,
es
und
sogar
dann Tavion
21? Nee,
Moreau
20.
und dann,
Oh
ich glaube,
Gott.
20 oder
Okuda.
21. Genau, Jeff Okuda,
Okuda, Moreau.
letztes Jahr, genau.
Vorletztes Jahr sogar. Ja.
Der
Letztes Jahr war
ehemalige
ja.
First
Letztes Jahr war ja
Round
schon.
Pick, wenn die Medien schon sagen, der ehemalige First Rounder,
Ja,
dann
da musst du schon vorsichtig.
sollen
Ah! Die holen uns ja immer
wir,
gerne ran, die ehemaligen First-Round-Picks, aber
ja, CJ Henderson gerade der nächste
richtig.
Beweis.
Ist übrigens die gleiche Draft-Klasse. Für alle, die sich wundern,
Genau.
Okuda, Henderson und Terrell, damit haben wir ja die heiligen drei aus dieser Draft-Klasse. Ich glaube, da fehlt noch
Damon Arnett oder sowas, glaube ich, hieß das. Der
Annette.
war
Ja,
im
keine Ahnung, ob
Knast
der
ist,
noch
glaube
spielt.
ich.
Dolphins-Raiders, glaube ich. Irgendwie so.
Ich glaube, der wurde nicht sogar zwischenzeitlich im Gefängnis, oder vertue ich mich, weil die Raiders haben immer so relativ viele im Knast.
Ja, das. Ich habe letztens gelesen, wo wir bei den Raiders sind, Henry Ruggs wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Von daher, keine Ahnung,
Stimmt, das habe ich auch mitbekommen.
wie es dem so ergeht, aber anscheinend sehr gut.
Ja,
Also,
ja.
der schraubt da weiter an seiner NFL-Prison-Karriere, wie auch viele andere Spieler. Ich habe gerade eine Nachricht rein, wo wir bei dem Thema sind, dass irgendwie Stefon Diggs schon wieder eine Klage-Schrägstrich eine Auseinandersetzung mit dem Gesetz hat, womit sich die Patriots jetzt wieder befassen müssen. Das ist auch wunderschön. Oh. Ja, da bin ich ja wirklich froh, dass wir diese Probleme nicht im Team haben, wenn auch gleichzeitig man sich ein bisschen mehr Charakter wünschen würde in diesem Team.
Ja. Das stimmt, das stimmt.
Ansonsten durchweg, wenn ihr irgendwas noch zur Coverage Unit sagen wollt oder seid ihr...
Ich würde nochmal...
Das ist erschöpfend, ja.
Ich würde nochmal sehr Xavier Watts hervorheben. Der hat
stimmt,
ja
relativ nicht, schnell... Ja, tut mir leid, hast du recht, ja.
Alles
ja.
gut, kein Problem. Er hat ja anfangs den Touchdown kassiert, weil er seine Coverage komplett gebastelt hat und so weiter. Mhm. Aber hat direkt im nächsten Drive, ersten Play wieder wettgemacht, so ein bisschen für mich, wo er einen richtig, richtig geilen Runstop gehabt hat. Und dass er halt noch meint, ich mach's nicht nur wett, sondern ich pack noch mal nicht einen, sondern zwei obendrauf. Mit zwei Interceptions, wie gesagt, die eine richtig geil, wo Chris schon angesprochen hatte, wo er halt gefühlt die Schräglage war, sich mal richtig lang macht, das Ding fällt. Und das zweite bei einem wichtigen Fourth Down, einfach ja. richtig, richtig geil. Matthew Stafford liest, nach vorne schießt. So, also nach ja. der Manier, wie Jesse Bates letzte Season gespielt hat, immer ja. richtig aggressiv zum Ball hin. Fängt das Ding ab, rennt los. Ich habe es leider relativ gleich gesehen, dass er out of bounds gesteppt ist. Chris ja, von Watch Party Buddy, der war sehr, doch, das ist einer, das ist einer. Sag ich, nee, nee. Nicht ganz so euphorisch, aber trotzdem mega, mega geiles Play. Einfach geiler Ballhawk. Ich fand es auch richtig geil, nach der ersten Interception, wo danach im nächsten Play der 93-Yard-Lauf von Bijan war zum Touchdown, da ist Xavier Watts so ausgerastet. Ich fand es so schön, weil halt einfach die Defense, du zeigst der Defense, hey, wir belohnen euren Effort. Der Pick, den ihr gebracht habt, den verwandeln wir in Punkte. Mhm. Und wenn das halt nicht passiert, dann ist auch so ein bisschen so, oh, wir haben jetzt erst eine Possession beendet. Klar, wir haben Punkte abgewandt sozusagen, aber selber keine draufgepackt. Und man muss leider sagen, das kommt als Trauermarke dazu. Und natürlich müssen wir irgendwas haben, was das Ganze ein bisschen runterzieht nach der zweiten Interception, dass irgendein Vollpfosten an Coach meint, ich kann mal ein Spiel rein.
Ganz, ganz großartig.
Das habe ich noch nie gesehen. Ich bin ehrlich, habe ich noch nie in der NFL mitgekriegt, aber es konnte auch wieder nur uns passieren. Es hätte auch in diese eventuelle Niederlage dann noch reingepasst, würde das dann dazu natürlich ja, verhelfen, ja, ja. dass unser Coach entschieden. Also, habe ich noch nie gesehen. Ich habe nie gesehen, dass eine Flagge geworfen wurde gegen den Coach, aber ja, schwierig. Potenzial ganz, ganz schwierige Punkte. Situation. Ja, ja, das ist schon, aber es passt zu uns. Es passt irgendwie auch wieder in ja, dieses ganze Morris-Thema ja. mit rein, keine Ahnung. Man kann immer sagen, kann mal passieren, ja, ich gucke jetzt seit 2015 NFL, habe ich noch nicht einmal gesehen. Also.
Ja, nee, komplett wirklich. Also ich habe es ein einziges Mal gesehen. Ich weiß gerade nicht, ob es Sean McVay war oder so, oder Mike Tomlin, der extra aufs Feld geht und ein Spieler beim hinterher.
Nein, das war Mike Tomlin.
War Mike Tomlin das passt genau. zu Tomlin, ja.
Aber das war halt wirklich komplett absichtlich. So, ja, ja. also so hoppala, ja. Aber das von unserem Coach einfach wirklich aus nicht nachdenken, in Schiri reinzurennen. Also sorry. Ja, vor allem die Schiris, die lassen ja gar nichts gegen sich ergehen. Das ist, da gibt es ja auch was? Das schöne Play, wo ich glaube, Rogers war das, einen Ball zurückgeworfen hat. Der Ref hat gerade nicht hingeguckt und der Ball ist gegen seinen Kopf geprallt und der Schiri hat ihm gleich eine Flagge deswegen aufgedrückt gehabt. Obwohl er eigentlich nur nett den Ball zurückwerfen wollte, so auf die Art. Also die Refs tun sich so oder so nichts anmerken lassen. Und dann als irgendein Coach, den ich noch nie gesehen habe, meinst du, in den Ref reinzurennen? 15 Jahre nach hinten, also wie ihr sagt, das wäre typisch Falcons, dass wir deswegen das Spiel verloren hätten.
Ja, ja, auf alle Fälle. Aber letztendlich haben wir nicht. Ja? Wir haben das ja wie die Eagles gemacht, wir haben einfach irgendwie gewonnen. Ja? Nur, dass die Eagles halt in die Playoffs gehen, wir nicht.
Ja, das beschreibt es ziemlich gut irgendwie.
Ja. Aber stimmt schon, Xavier Watts hat die Rookie-Interception-Record von Deion Sanders aus dem Jahr 1989 legalisiert. Also da auf jeden Fall die Vorschusslobern aus dem Draft dann auch mal gerecht geworden für einen Uptrade in der Third und nach wie vor, ja, ich weiß, ich hänge euch immer allen damit im Ohr. Ja. An 15 einfach Pierce nehmen in der zweiten Runde Awards und schon haben wir den First Round für dieses Jahr immer noch, weil Jalen Walker ne? Ja, naja, gut. Ich muss auch irgendwas Negatives hier berichten. Kann nicht mal alles rosa-rot sein hier bei uns.
Ah, du hast noch deine große Minute jetzt gleich.
Ja, die kommt noch, ich weiß. Ich wollte vorher noch unseren guten Sepp Vettel begrüßen mit Namen und Rise Up nächstes Jahr Safe Playoffs. Ich liebe diesen Enthusiasmus und diesen kleinen versteckten Troll, den ich bei ihm immer.
Also ich frage mich nur, von welchem Team er redet.
Na, von den Rams und Chiefs.
Ah, gut, das sehe ich.
Gut. Mir wurde schon zwischendurch übrigens zugetan, dass die Auers eingetroffen sind. Die werden wir natürlich nach unserem besten Mannschaftsteil so des Special Teams besprechen. Womit wir diesen Übergang auch geschafft haben, denn die Defense und die Offense haben abgearbeitet. Die haben ihre Lorbeeren gekriegt. Jetzt kriegen die Lorbeeren das Special Team. Leg los, Leute. Bühne ist frei.
Ja. Super, also ich meine, euch. Das Special Team ist in jedem Spiel für ein Momentum Change gut. Also wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt für ein anderes Team, das Ruder noch herumzureißen, wie es zum Beispiel die Colts sehr schön gemacht haben, unser Special Team ist immer voll dabei und mit Enthusiasmus an der Arbeit. Tatsächlich hat uns das dieses Mal auch beinahe schon den Sieg gekostet, denn wenn du ein Field Goal machst und 17 Punkte Vorsprung haben kannst und stattdessen plötzlich nur noch 7 Punkte Vorsprung hast, dann ist das so ein Momentum Change. Größer kannst du ihn gar nicht machen. Wer da letztlich gependelt, ich hatte in der ersten Einstellung gedacht, es wäre Warner gewesen, aber ich habe es nicht gesehen, nicht genau gesehen.
Ich muss mir meine, das war einer unserer O-Liner, unser Starting O-Liner getestet.
Meine ich. Wilkinson gewesen sein.
Ja. Oh nein, bitte nicht.
Ich glaube sogar, und, dass Matthews war, aber ich weiß nicht, ob Matthews im Special Team spielt.
Aber Matthews Matthews war auf der anderen Seite. Mit Newsel, glaube ich, zusammen auf der rechten Seite und von links kam Burst, von links kam Burst durchgeschossen.
Mehr oder weniger zentral. Naja, jedenfalls, das Ergebnis ist bekannt. Wobei ich muss sagen, so ein bisschen fand ich die Szene cool, als Wurst schon rüber zur Falcons Sideline gegrüßt hat. Also so ein bisschen geil war das schon. Mm-mm. Auch wenn man sich natürlich nicht gefreut hat in dem Moment.
Nee, absolut. Also ich sag mal so, mein Watchparty-Buddy, der hat sich extrem drüber aufgeregt, dass weder unser Panther noch unser Kicker schnell gesucht sind, einem fetten D-Liner hinterher zu laufen. Zitat Ende. Ja, aber dieser D-Liner ist halt Athletik wie keine Ahnung was. Schon crazy auf jeden Fall. Also, ich finde es halt schade, weil ich glaube, Gonzalez hat jetzt bei uns 4 oder 5 Field Goals, die er nicht reingemacht hat. Ja. Und alleine 2 Blocks sind dabei, für die er meiner Meinung nach nichts kann.
Ich weiß nicht, ob das hier drin steht. Field Goal Block 0000. Das kann nicht sein.
Das ist irgendwas falsch.
Das kann nicht sein. Es stimmt, ist auch geil, dass er hier noch im Niners-Jersey rumläuft. Ihr könnt gerne nebenbei, oder du, Dave, kannst gerne mal gucken, was seine FICO-Statistik ist.
Yes.
Auf jeden Fall hat er ja das Game-Winning-FICO dann im Prinzip ja auch reingemacht aus 56. Mm. Jetzt wird, es ist mir auch wieder schon wieder viel zu viel Hype, ne? Wir haben unseren Kicker gefunden. Leute, ruhig, ruhig. Lass sie nächstes Jahr erstmal spielen auf dem Prove-It-Deal und erstmal gucken, ob er das bestätigen kann.
Ne? Mm. Weil Respekt. Ich lese gerade hier den Kommentar unten von Lili, wenn er den mal kurz einblenden könnte.
Ich werde den mal aufblenden.
Da möchte ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil die Gefahr, die bei uns durch gegnerische Returns immer latent vorhanden ist, ist viel größer. Du läufst wirklich Gefahr, dass der Kollege Returner dann über 40, 50 hat. Da habe ich lieber einen sicheren Touchback. Klar, die Zeit ist ein Argument, aber die Gefahr ist bei unserem Special Team einfach zu hoch.
Ja, also für alle, die es gerade nicht sehen, auch über den Podcast zum Beispiel bezeichnet, war das letzte Play, wo wir beim Kickoff in die Endzone kicken, statt dass die Rams so Return und mehr Zeit von den 20 Sekunden ablaufen. Und da stimme ich Chris auch zu, denn wir haben ja schon, also diese Saison haben wir es ja wirklich schmerzlich eigentlich mindestens 1 bis 2 Mal pro Spiel gesehen, dass Returner seine 20, 30 Yards auf jeden Fall gut macht. Also,
Ich meine, alleine auch in dem Spiel hätten wir ja auch wieder einen Return bis über die Mittellinie gehabt, wenn dann nicht zum Glück eine Flagge relativ weit hinten war und sie dann doch irgendwo an der 10 gestartet sind oder an 6 sogar.
Ja.
Ich habe gerade die Zahlen rausgefunden.
Warte ganz kurz. Mili ergänzt, genau das meine ich ja damit. Die Coaches wissen selber, wie schlecht wir in der Special Team Coverage sind. Was übrigens
war wahrscheinlich auch etwas unglücklich formuliert. Er meinte schon das Richtige. Aber hat.
Jetzt habe ich den Faden raus. Ja, okay. Weißt du, wie es gemeint war, vor wegen, wir wissen, wie schlecht wir sind, deswegen müssen wir nach hinten durchgehen, alles klar. Bitte, Dave.
Also, die Stats von Zane Gonzalez. Er hatte 18 Field Goal Attempts bei uns, hat 15 davon reingemacht. Ja. Also 2-mal geblockt und 1 selber verschossen. Und von 17 extra Punkten hat er 16 reingemacht.
Sein längstes war jetzt der 56er, ne? Meine ich.
Ja, ich meine ja, bei uns der 56er.
Also ich glaube, in erster Linie, was uns positiv daran auffällt, ist, dass er viele von den 50ern macht. Das war ja bei Co. immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass er halt, sein Hausrekord war, glaube ich, bei 58 Yards in Co. Und da hast du dann halt schon immer gezittert. Das ist bei Gonzales doch mehr oder weniger von der Länge absolut souverän. Die Länge hat er immer drauf. Auch bei dem letzten Field Goal hätte der Kick noch 7, 8 Yards mehr drauf gehabt, bin ich mir sicher. Aber wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld und sehen, wie die Quote sich entwickelt. 15 von 18 ist okay, aber auch nicht überragend. Das sind 5, 6, das sind 80%. Da geht noch mehr.
Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist er eigentlich, klar, wir wissen nicht, Fernsehreingang oder nicht, aber allein das von diesen 3 Mist-Field-Goals, die er hatte, dass 2 halt durch Blocks sind, wo halt, kann natürlich auch mit seiner Schuld sein, wenn er den Ball einfach viel zu flach ankickt, natürlich keine Frage. Aber so wie ich es im Kopf habe, damals von Bergeron, der seinen Block halt gar nicht annimmt, oder jetzt von wem auch immer das war, würde ich ihm da nicht die Schuld zuschreiben. Deswegen, ich bin bisher wirklich grundsolide, natürlich time will tell, ob es noch besser wird oder nicht. Ich finde es nur selber persönlich sehr bezeichnend, dass man die Sachen mit Park and Roma ausprobiert hat und so weiter und mit Young Riku. Das wirkt für mich so wirklich, als ob unser Front Office so eine typische Feel-Good-Story machen möchte, wie wir es eben mit Kuh damals gemacht haben. Ein Kicker, der schon totgeglaubt war von einem anderen Team, nochmal einen Shot geben und auf einmal aus dem Nichts haut er halt wirklich doch einen raus. Und dann Kuh hatte ja eine gute Zeit bei uns, eine geile Zeit. Und das gleiche wollte man mit Parker Roma auch machen, hat halt wieder nicht funktioniert. Und jetzt holt man, sagt, okay, wir nehmen uns einen gestandenen Veteran, wir haben keinen Bock auf irgendwelche Projekte, Experimente. Und hey, für das Geld, das er von uns bekommt, spielt er einen soliden Stiefel runter. Andersrum würde ich jetzt sagen, also ich glaube, dieses Spiel hatte unser Panther den ersten richtig geilen Punt. Aber die anderen, die er in dem Spiel hatte, waren auch wieder miserabel. Und dass der halt einen Haufen Kohle bekomme, ich meine, über 5 Mille im Jahr.
Naja, er kriegt zwischen 3 und 3,5 pro Jahr.
Ah, okay, sowas, genau. Aber halt wirklich, also keine 45 als Average, schon ewig kein Inside 10.
Ja. Läuft ja auch aus nach der Saison. Also Pinion ist einer, den man auf jeden Fall getrost austauschen könnte.
Ja.
Kicker auch dahingehend, wenn ich mir einen Aubrey angucke oder auch vor allem auch ein Little von den Jaguars, denke ich mir so, also die machen im Warm-Up einen 70er einfach ohne Probleme. Ne? Das juckt die halt überhaupt nicht. Also auch dahingehend müsste man immer mal gucken, ob man, nach wie vor bin ich immer dafür, guck dir doch erstmal nach dem Draft die UDFAs an aus dem College, lass sie mal ein bisschen kicken, guck, wer das stärkste Bein hat. Lenny Krieg haben wir noch auf dem Practice-Squad, keine Ahnung, der hat ja zumindest im Practice, im Trainingscamp beziehungsweise ein paar gute Kicks gemacht.
Preseason, ja, komplett.
Aber diese International Pathway Player, das ist sowieso immer so ein Ding für sich. Ich glaube, das ist ganz, ganz selten, dass da mal wirklich einer in der NFL regelmäßiger gespielt
hat. Ja, das ist halt auch, glaube ich, alle paar Jahre hast du mal mit sehr, sehr viel Glück einen soliden Spieler. Jetzt Jordan Mailata war ja die krasse Ausnahme, sag ich mal.
Stimmt,
aber sonst ist ja eher durch die Bank weg alles eher so, ja. Bisschen Trainingscamp-Material.
Stimmt. Dazu übrigens nochmal zum Abschluss des Special Teams Stefan Kirsch, weil fast jedem Return gegen uns bekomme ich einen Herzinfarkt. Das ist richtig.
Kann ich mir nicht mehr leisten.
Kann man so unterstreichen. Letztendlich habt ihr auch nur noch jetzt einen Sonntag gegen die Saints. Wollen wir schon mal den Ausblick machen, weil ich glaube, über das Special Team müssen wir jetzt nicht nochmal weiter reden, außer dass Agnew entlassen wurde. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Der ist gar nicht mehr im Team. Also nicht wundern, dass er nicht mehr returned hat. Er ist nicht mehr im Team. Ja, man hat nach 16 Wochen dann auch gemerkt, dass es zu viel ist mit ihm. Ja.
Das ist der immerhin, Elefant im Raum gewesen.
Ja.
Immerhin hat man sich eingestanden, dass man sich da komplett verkalkuliert hat, dass das Ganze halt 16 Wochen dauert.
Ich wollte gerade sagen, nach 16 Wochen hat man sich verkalkuliert. Aber wie gesagt, er ist nicht mehr da, ist nicht mehr unser Problem. Mal gucken, wie wir das nächste Jahr angehen. Auf der anderen Seite haben wir auch keinen Returner irgendwie im Practice Squad oder so, der das die Sache irgendwie annähernd besser machen könnte. Lass mir ein bisschen vermissen, seitdem Avery Williams vor seiner Verletzung mal gute Returns gemacht hat. Wir gehen zu den Auer-Fragen, die ich jetzt hier neben mir aufgemacht habe. Sind doch schon 9 Stück an der Zahl. Ich muss mich jetzt auch erstmal eingrooven. Was haben wir denn hier? Also auf jeden Fall, schau doch schon wieder an Ginger und an Pascal, die quasi das Ding alleine gerockt haben, sehe ich hier gerade. Das finde ich immer sehr schön, dass da die Beteiligung immer hoch ist, immer hoch ist. Die erste Frage, und das ist gut, wir haben ja die Defense eigentlich gelobt. Da kam nämlich eine Frage, Backfield, Licht und Schatten. Interceptions, aber viele blown coverages. Wie können wir dies verbessern? Dave.
Es ist relativ simpel, die Frage zu beantworten. Die Blown Coverage bestehen oder entstehen ausschließlich fast aus dem Grund, weil wir halt extrem heavy blitzen, dass wir halt nicht nur eben unseren 4-Man-Rush haben, sondern 6, 7, 8 Leute rushen. und wenn der, ja, ist leider wirklich so, wenn der Blitz halt dann nicht gleich durchkommt, dann entstehen einfach die Lücken in der Verteidigung und eben so ein Quarterback wie Matthew Stafford, der weiß eigentlich, von rechts kommt der Blitz, also fällt dir dann rechts Mann, da muss der Ball hin. Und das nutzen sie gnadenlos aus. Das hat extrem gut funktioniert. Das waren immer wieder, wenn zum Beispiel ein Safety geblitzt ist, war da hinten eine Riesenlücke. Auch wenn wir versucht haben, die Lücken zu schließen, es hat nicht funktioniert. Also wir waren nicht schnell genug dort. Die Receiver haben uns mit dem Speed einfach gekillt. Wir hatten noch teilweise echt Glück, dass der Blitz dann doch ganz gut durchgekommen ist. Zwar nicht unbedingt im Sack, aber dass halt dann Matthew Stafford unter dem Druck die Würfe nicht präzise rausbekommen hat oder die Busted Coverage nicht gesehen hat teilweise. Aber der einzige Weg, wie wir das wirklich verbessern können, ist, indem wir einfach unseren Four-Man-Rush dazu bringen, alleine genügend Druck zu forcieren. Dass wir gar nicht in diese Situation kommen, dass wir mit einem Cover-Corner zwei Zonen abdecken müssen, zum Beispiel.
Gut beschrieben, oder?
Ja.
Zieht sich so durch. Ja. Das heißt, wir brauchen einen kompetenten Edge-Rusher neben JPJ als Komplementär, am besten einer, der mit mehr Power ins Spiel reingeht, damit wir nicht immer dauerhaft blitzen müssen. Angefangen da auch bitte mit einem Nose-Tackle, der auch mal die Run-Gaps vernünftig zumachen kann. Aber boah, wie gesagt, es ist viel zu tun in der Off-Season. Ja, bitte.
Das hat mich dieses Spiel, auch schon über die ganze Season, aber dieses Spiel hat mich so aufgeregt. Wenn wir in langen Third-Down-Distances sind, in ganz klaren Pass-Rush-Snaps, die haben keinen Tackle. Wir haben keinen Defensive-Tackle drauf. Wir gehen mit 4 Speed-Rushern drin. Dir fehlt die komplette Masse, die komplette Wucht, da reinzugehen.
Wir haben ja auch keinen. Also, wir hätten jetzt auch keinen irgendwie im Practice-Squad, den man da irgendwie elevaten könnte. Wir haben keinen, der über... Also, ich glaube, Black K. London ist mit 3,20 gelistet, aber so, hört es irgendwie auf. Ne?
Nee, aber allgemein, wir nehmen ja wirklich jeden Defensive Tackle, den wir haben, nehmen wir runter. Wir hatten oft genug Lines mit Brandon Dawless, Jalen Walker, Leonard Floyd, James Pierce, AK als Beispiel. da ist keiner über 2,50 drin. Da ist keiner über 2,50.
Ja, aber das haben wir ja schon, das zieht sich ja schon durch die ganze Saison durch, dass wir das gesagt haben.
Aber das wird immer mehr und mehr. Und ich glaube, es hat noch nicht einmal so richtig krass funktioniert. Weil das war ja auch wieder bezeichnet, was war es, 3. und 13 oder sowas? Completion
direkt. Ich glaube, der Plan der Rams war auch dahingehend relativ früh zerstört worden, weil sie gedacht hatten, dass sie mit dem Running Back Duo arbeiten können, mit Williams und Corum. Und Corum hat sich dann verletzt. Und ich glaube, darauf haben die Rams anfangs gebaut, dass sie uns halt müde spielen wollen durch den Lauf. Und das konnte da Williams aber alleine halt nur einen Typus Running Back verkörpert, sind sie dann so ein bisschen aus dem Takt gekommen in der ersten Halbzeit.
Und sie lagen halt früh hinten, ne? Also mussten jetzt frühzeitig halt aufs Run-Game verzichten, wobei ich das... Ja. In der NFL, ich habe mir am Wochenende auch mit Pascal und noch einem anderen Kollegen ein bisschen NFL angeguckt. Ich verstehe nicht, warum viele Teams immer so schnell anfangen, von ihrem Run-Game einfach mal auszuchecken. Also du liegst, auch Rams, du liegst zwar weit hinten, ja, so, aber wenn du merkst, dass das gegen uns funktioniert, das ja, gegen uns funktioniert der Run jedes Mal. Du nimmst zwar natürlich viel Zeit von der Uhr, das stimmt schon, aber letztendlich machst du uns ja so auch müde. Also generell in der NFL. Das ist jetzt nicht nur unser Spiel spezifisch, sondern es ist mir irgendwie aufgefallen, dass viele Teams super schnell den Run irgendwie einfach wegwerfen. Die Titans gegen die Saints halt auch. Ihr denkt so, ihr habt noch genug Zeit auf die irgendwie über 50 Sekunden waren das. Lauft ein bisschen. Ihr habt ja mit Spears und mit Pollard zu Running Backs, die gut funktioniert haben, das wird dann auch wieder auf Krampf versucht zu passen. Das ist in der NFL generell manchmal ein bisschen heavy.
Komplett, vor allem auch mit Bijan und so weiter jetzt bei uns. Man hat ja gemerkt, gerade wenn wir halt eben nicht mit den Läufen gute Yards machen, also gerade jetzt Ende drittes Quarter, Anfang viertes Quarter, wir haben nicht mehr viele Yards erlaufen, es waren immer 2, 3 Yards, wir haben keine neuen First Downs
Ja.
geholt. Du nimmst zwar ordentlich Zeit runter, aber du gibst jedes Mal einen Ball ab und ein Ball in Staffers Händen ist jedes Mal gefährlich halt. Ich habe auch gleich, wo die Halbzeit war, wo wir 21-0 in Führung gegangen sind, habe ich schon zu Chris gesagt in der Watchparty von wegen, hey, die größte Gefahr, die wir jetzt haben, ist, dass die Rams rauskommen aus der Halbzeit und sagen, das Spiel steht 0-0. Wir forcieren jetzt nicht den Pass, sondern wir spielen wie vom ersten Quarter an, probieren unser Spiel reinzubringen, wie wir es spielen wollten, und so haben sie es gemacht. Und auf einmal war der Lauf wieder etwas besser drin, da haben sie gut gepasst, dann haben sie immer wieder unsere Schwächen ausgenutzt und so weiter. Ja, und das haben sie einfach ziemlich, ziemlich gut runtergespielt. Und deswegen wurde das Spiel auch nochmal sehr, sehr spannend.
Das stimmt leider, aber ja, ich glaube auch, wenn wir die Rams vor 1, 2 Wochen gekriegt hätten, hätten wir das Ding auch verloren. Ich glaube, die sind nicht mit der letzten Konsequenz insgeheim in der Spiegel, weil für die geht es ja, glaube ich, nur um 5 oder 6 Seed. Das ist auch so, würde natürlich am liebsten den 5. haben, damit sie gegen unsere Division dann spielen auswärts, aber ich glaube, innerlich bist du ein bisschen ruhiger als Spieler, wenn du weißt, da geht es um nichts mehr. Außer es ist bei den Falcons, da geht es um alles, wenn die Saison schon durch ist. So ein paar nebenbei muss ich natürlich auch selbst beantworten. Ja. Muss Kevin wieder mehr in Coach Happy believen? Nein, muss ich nicht. Da wird mir Pascal auch die ganze nächste Saison wieder sehr auf den Sack gehen. Aber es ist auch okay, das darf er. Ja, solange seine Giants wieder mit 3 oder 4 Siegen aus der Saison gehen, können wir uns ja gegenseitig wieder wegbetteln und uns schön die Konferenz von unseren beiden Superteams genehmigen. Auch schön an euch beide, das wurde ja schon beantwortet. Hand aufs Herz, wer vom Live-Talk-Team hat es live gesehen? Ihr beide auf jeden Fall.
Ja.
Dominik hat es auch live gesehen. Ich war im Bett. Ich habe geschlafen. Santo hat, glaube ich, auch geschlafen. Ich glaube, der muss heute arbeiten. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der durchgemacht hat und
Man muss
diese.
sich ja dann doch immer sagen, letztendlich, die Zeit ohne Football kommt bald und ich bin eigentlich
Ja, ist
wirklich
richtig.
dankbar für jedes Spiel, das ich noch sehen kann.
Ja. So habe ich es
Also,
auch
noch
gedacht.
so sinnlos ist.
Aber ich muss dazu sagen, ich war die letzten 2 Nächte davor sehr, sehr lange wach. Keine Ahnung, da habe ich mir gedacht, die dritte in Folge konnte ich nicht mehr letztendlich.
Also
Merke ich auch,
das
das
habe ich jetzt gesagt,
ist auch anstrengend.
also das lange wach bleiben die Nächte davor. Ich war auch jeden Tag bis 3, 4 Uhr morgens wach.
Ah.
Das war aber für mich Spieltagsvorbereitung sozusagen. Oder
Verstehe.
Ark Raiders.
Kann man, ja, ich spiele zock viel Football Manager mit Pascal, von daher kann man auch sehr gut drin versinken. Auch noch eine Frage: Wer hat eigentlich diesen Macher Dawless in Detroit announced? Da natürlich Grüße gehen raus an Santo. War auch jetzt nicht böse gemeint, dass hier die Hours nicht da waren oder so. Das
Sind nur
sei dir
nachgeliefert
verziehen.
worden.
Ne? Ganz liebe Grüße nach Berlin. Und hoffen wir auf vielleicht nächste Saison mal wieder ein paar ruhigere Tage, dass Sandro eventuell auch mal wieder hier am Start sein kann. Aber der Pick ist, turns out, einer, der vom Value her, ja, jetzt mit der Verletzung ist natürlich wieder, aber vom Value her schon sehr, 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 sehr guter, stabiler Viertrunden-Pick. Und ich habe ja hinter mir, sieht man auf meiner linken Seite, da seht ihr im Hintergrund dieses Whiteboard hier. Da ist Dawless auch noch drauf. Das ist nämlich der Draft von Dawless hier, das Whiteboard. Und da gibt es den Pfeil nach oben, haben Pascal und ich damals eingetragen.
Und ich kann mich noch erinnern, wie wir Mitte der letzten Saison immer gefragt haben, warum lässt er den Dorlus denn nicht spielen? Warum denn nicht? Ja, war das jetzt die richtige Maßnahme oder die falsche?
We never know.
Das weiß keiner. Weiß
We
keiner.
never
Vielleicht hat er
know.
sich
Also
ja.
das Ergebnis spricht ja für sich.
Ja,
Das
aber
stimmt.
wäre das vielleicht noch besser, hätten wir ihn letzte Season spielen lassen? Oder wäre es deutlich schlechter, hätten wir ihn letzte Season spielen lassen? Ne?
Ja, eben.
We never know.
Das sind rein
Also ich kann sich immer
philosophische
drüber
Fragen.
streiten, aber Dorlitz, den Sprung, den er diese Saison gemacht hat, das muss man auch mal Nate Oli dann auch mit anrechnen und auch Ulbricht, da haben die schon gute Arbeit gemacht. Auch Zach Harrison vor seiner Verletzung ist auch natürlich einer von den anfälligen Kandidaten, leider, was die Verletzung angeht. Auch der hatte ja die Saison sehr stark gespielt, aber
Ja.
auch da muss man mal gucken, wie der zurückkommt. Eine Frage, die haben wir eigentlich schon in den letzten Wochen immer mal beantwortet. Ich könnte natürlich jetzt aber auch eure aktuelle Gemütslage gerne mal einfangen. Meine kennt ihr ja dazu. Müssen wir Bijan schon in der Offseason verlängern, traden oder die 50 Option ziehen? Was würdet ihr machen? Meine Meinung kennt ihr ja.
Ich habe vorhin immer auch gesagt, ich möchte ihn eigentlich nicht abgeben, weil er mir einfach so viel Spaß macht auf dem Feld. Klar, ich erkenne die, ich kann die Notwendigkeit erkennen, ist überhaupt gar keine Frage. So ein First Rounder wäre schon absolut lecker, aber tatsächlich würde mir auch das Herz sehr bluten.
Stimme ich dir absolut zu, weil er ist ja wirklich nicht dieser klassische Running Back, der jetzt so Derrick Henry Type, dass er seinen Schuh runterrennt die ganze Zeit und so weiter. Ich glaube, Derrick Henry in seinen Hochzeiten hast du ja auch easy fast schon Pick dafür bekommen können und so weiter. Aber dadurch, dass er halt so extrem viel Upside auch im Receiving Game hat und auch spielerisch, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Säule für den ganzen Locker Room ist mittlerweile. Das Gesicht der Falcons einfach auch wieder mit einigen anderen Spielern zusammen ist und so weiter. Würde ich jetzt persönlich sagen, der Mehrwert, den wir durch einen Trade bekommen würden, sehe ich klar von Pixel hoch, ja. Aber von dem, was du auch aus der Mannschaft reißt, sehe ich es nicht wert und würde dann eher sagen, okay, hey, ich vermute, er wird der teuerste Running Back werden, wenn er verlängert wird. Von dem her kannst du ihm auch die 50 Option spielen lassen, ausspielen lassen, weil dadurch wird er nicht im Normalfall arg viel teurer sein, sage ich mal. Aber wenn du ihn verlängerst, mach es so früher, umso besser, weil ich glaube, wenn Jahmyr Gibbs vor ihm seinen Vertrag zieht und die Detroit Lions, die machen ja gerne den Gap-Wörtel auf ihre Topstars aktuell, wäre ich doch beruhigter, wenn wir ihm jetzt nach der Season seine Verlängerung geben. Ich meine, er hat nächstes Jahr erst sein viertes Jahr, also von dem her haben wir da theoretisch noch keinen Zwang, aber nach Jahr 3 kannst du ihn verlängern, würde ich in dem Fall auch machen. 20 pro Jahr oder sowas, denke ich, ist fast relativ solide für ihn. Und ich denke, er ist auch ein Spieler, der vielleicht auch ein bisschen sagt, okay, komm, ich muss nicht der highest paid sein, ich will einfach ein gutes Geld ausgesorgt haben für 12 Generationen und der Rest ist mir dann egal.
Was wohl eher passieren könnte, ist, dass er sagt, ich möchte mal zu einem Team, was gewinnt.
Ja,
Ja,
auch fair.
ich glaube aber eher, dass er einer ist und sagt, ich will zu einem Team, das wegen mir gewinnt auch. Und das kann er ja bei uns aktuell sagen. Mehr oder weniger.
Wie gesagt, ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass wir besser dran wären. Auch wenn das von der Spielfreude natürlich wehtut, wenn man ihn anguckt, dass wir besser dran wären, wenn wir den für 1, 3, 5 oder was man an Picks kriegt.
Eine
Backtraden würden wir.
Unmo gegen ein unmoralisches Angebot hätte ich gar nichts einzuwenden,
Ja.
aber es muss schon wirklich unmoralisch sein.
1, 1, 3, 5 ist schon unmoralisch für eine Position, die eine sehr große Abnutzungserscheinung hat. Denn
Aber
wir
guck
dürfen
mal,
nicht vergessen, er war noch nicht verletzt. Er hat drei
ich will
Saisons
nicht genug, ich
durchgespielt.
will nicht genug.
Ohne
Ja, aber
Verletzung, der wird sich
überleg mal, der ist.
spätestens in ein, zwei Jahren verletzen, sage ich
Ich
jetzt mal.
denke auch, weil er mit jedem Hit, mit jeder Minute, die er drauf ist, steht er ein bisschen langsamer auf und merkt es kaum. Man
Yep.
merkt schon so ein bisschen, umso eher die Saison Richtung Ende geht und so weiter. Aber die Tatsache ist einfach, du kriegst mit ihm einen Spieler, der Potenzial auf 2.500 Yards pro Season hat. Weil überleg mal, er hatte dieses Jahr ja auch ein, zwei Spiele dabei, wo er keine 30 Yards hatte. Und trotzdem auf so einer kranken Pace unterwegs. So. Er hat halt so viel Upside, der ist in so vielen Positionen brauchbar, der ist an sich auch ein relativ guter und billiger Passblocker zum Beispiel und so weiter. Also ich würde sagen, 1,35 ist so das Minimum, was ich für ihn haben wollte. Ich finde das nicht unmoralisch. Unmoralisch würde ich sagen, First, Second, Fünft oder sowas. Das wird aber keiner zahlen. Also
Nein.
dadurch ist seine Grundposition einfach auch vom Value, wie du selber sagst, nicht hoch genug, sage ich mal.
Wir werden sehen. Also letztendlich würde er, glaube ich, schon verlängert werden. Dafür reißt er einfach zu viel ab und ist auch zu beliebt in
Ja,
der
ja.
ganzen Stadt. Und nehme den Hype natürlich auch gerne mit für ihn. Von daher, die 50 Option wird auf jeden Fall gezogen. Das glaube ich schon. Und dann
Ich
schauen
hätte
wir mal,
jetzt auch mal
was wir
eine
mit ihm
Frage
machen.
zum Thema Bijan an euch. Seid ihr bei Bijan schon so weit, dass ihr ihn in eine Riege bei den Falcons mit Julio Jones packen würdet? Julio Jones, Roddy White? Noch nicht?
Dafür müsste er noch mal 3, 4 Jahre durchspielen.
Also, ich bin bereit, bei 2 weiteren Jahren so, da so zu denken. 3, 4 Jahre fordere ich gar nicht, weil das Leben eines Running Backs ist halt nicht so lang, wie vielleicht
Langlebig.
bei einem Wide Receiver. Und also wenn er das noch 2 Jahre wiederholt, dann würde ich ihn schon als prägendes Gesicht betrachten. Ja.
Also auf der Pace mit 2000 Scrimmage Starts, dann ja. Ja, also das müssen schon sehr, sehr starke Season sein, denn ich meine, Roddy und Julio haben ja über 10 Jahre durchgängig, bis auf eine Verletzungspause, bei Julio haben ja immer stark gespielt. Das darf man echt nicht unterschätzen, was Konstanz, ich meine, siehe Mike Evans auch bei den Bucks, ne, was das
Ja,
ausmacht, wenn ein Spieler immer
komplett, komplett.
verfügbar ist. Von daher mal ein bisschen abwarten, aber ich glaube schon, dass wir mit Bijan da auf einem guten Weg sind, auch wenn die Position halt leider nicht die wichtigste ist. Ja. Ja. Naja, gut. Nächste Auer ist, die ist einfach zu beantworten. Wie bekommen wir es bis nächste Saison hin, ein besseres Special Team zu haben? Coach entlassen.
Coach entlassen und weniger Special Team Charaktere einstellen.
Also, wenn, alles so einfach, so, wenn alles so einfach wäre, wie das Special Team auszutauschen, wäre ich glücklich.
Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, das ist eigentlich, sagen wir es die ganze Zeit, Coach muss weg. Andere Spieler dann auch nochmal. Bubblehead Bertrand hat ausgedient.
Ja, komplett.
Gibt Philippe Franks auch. Also, das muss nicht sein. Oh Gott. Aber nächste Oberfrage, die will ich eigentlich, ich kann mir schon eure Antwort jetzt vorstellen. Wenn Todd Bowles nach der Saison gefeuert wird, wäre ein guter Kandidat für die Falcons? Ja oder nein? Nein. Ja, exakt nein.
Mir gefällt er eigentlich schon an der Seitenlinie bei unserem, bei den Bucks nicht.
Mhm. Also ein Coach, der sich vor die Kamera stellt und sagt, hey, wir als Coaches, wir machen unsere Arbeit, wenn auf dem Feld die Arbeit nicht gemacht wird, was können wir auch nichts mehr machen. Wenn sich ein Coach so hinstellt und das Team halt komplett vom Bus wirft, sage ich mal, nee, danke, darauf kann ich getrost verzichten und so oder so, wie wir eigentlich auch schon über Terry geredet haben und so.
Voll normal, das ist alles streng hoch. Wenn man jetzt den derzeitigen Meltdown der Bucks auch sieht, kann er auch nicht dagegen steuern, also auch sind scheinbar seine Möglichkeiten begrenzt.
Ja, ich glaube auch, dass Todd Bowles jetzt kein geeigneter Kandidat für uns wäre. Da gibt es andere Kandidaten. Vor ein, zwei Tagen wurde Kevin O'Connell gefragt, wie es mit Brian Flores aussieht. Nach wie vor mein Favorit. Ist zwar ein defensive-minded Head Coach. Ja, ich weiß, haben jetzt keine guten Erfahrungen mitgemacht, aber vom Charakter her wäre der noch was anderes. Nee, ja. Darf man nicht vergessen. Das war ja diese ganze, keine Ahnung, Rassismus, Eklat, nach wie vor ein Angang mit der Klage gegen die NFL und diese angebliche Situation, dass er tanken musste vom Owner der Dolphins. Das ist, schwierige Situation auf jeden Fall für ihn. Und letzte Frage, die ist übrigens stimmt, das haben wir noch gar nicht angesprochen, es kursieren ja Gerüchte. Es wurden Gespräche gehalten bezüglich unserer ehemaligen Nummer 2, Matt Ryan, dass er angeblich eine Stelle im Front Office annehmen wollte und Interesse daran zeigt. Und es gibt eine Frage, soll unsere Nummer 2 wieder zur Franchise? Und wenn ja, als GM, CEO, Head Coach oder Quarterback?
Also tatsächlich wäre mir die Funktion eher zweitrangig. Es macht nur Sinn, einen Matt Ryan zu verpflichten, wenn man ihn auch nach seinen Vorstellungen arbeiten lässt. Und wenn es dabei umgangssprachlich jetzt Tote gibt, dann ist das so. Aber er muss die Freiheit haben, seine Vorstellung durchzusetzen. Er wird mit Sicherheit keinen Kuschelkurs mit den Verantwortlichen fahren. So schätze ich ihn ein. Er hat seinen eigenen Kopf.
Ja.
Und er ist herzlich willkommen, wenn er was bewegen möchte. Darf er alles bewegen, was nicht nied- und nagelfest ist, aber man muss ihn arbeiten lassen.
Auf jeden Fall. Ich hoffe, man hört die Kinder bei mir im Hintergrund nicht.
Man hat sie gerade kurz gehört, aber ist okay.
Okay, dann hoffe ich, dass sie es leiser sind, sonst würde ich mich kurz, wird so lange meine 5 Cent dazu geben. Also Matt Ryan, so wie Chris sagt, ich glaube, ich mute mich kurz. Redet ihr mal weiter, alles. So geht hier, glaube ich, noch ein Mädchen.
Ich glaube, was Dave sagen will, auf jeden Fall soll Matt Ryan bei uns ins Front Office eingehen. Ja, unsere Franchise-Legende schlechthin, der quasi den Super Bowl hätte holen müssen, wenn Channel ihn nicht gechoked hätte, soll im Front Office eine nicht geringe Rolle einnehmen und Rich McKay einfach ersetzen. Wie wäre es denn damit? Er wird unser CEO, er verdrängt einfach Rich McKay.
Wunschszenario.
Hey. Und wird einfach der Engel auf Arthur Blanks linker Schulter. Ist das nicht schön?
Wunderschön wäre es. Wunderschön wäre es. So ähnlich wollte ich das sagen, genau, nicht ganz so. Ja. Ich wollte eher so sagen, wie Chris sagt, Matt Ryan ist ja als Quarterback auch bekannt dafür, dass er ein bisschen härter mit seinen Spielern auch umgeht, ein bisschen auch von denen was verlangt und so weiter, weil nur so kann es funktionieren, so ist ja auch gut. Und das ist genau das, was ich jetzt auch selber für mich seit ein paar Jahren schon sage, uns fehlt dieser Charakter im Team, der die Leute halt auch mal ein bisschen an die Seitenlinie anpackt, der mal so ein bisschen den Poppes aufreißt, dass da halt wirklich bisschen was mehr rauskommt, also da nicht von wegen alles weglächeln und keine Ahnung was, sondern wirklich ein Spieler, der sich hinstellt, der das Team motivieren kann und nicht mit Family, so auf die Art, sondern halt wirklich eine geile geile Ansprache halten kann, geile Kritik äußern kann, alles drum und dran. Und er kann das definitiv. Die Frage ist, lässt man ihn machen? Die nächste Frage ist natürlich, ist jeder gute Spieler auch ein guter Coach? Veranlagung, denke ich mal, hätte er dafür, keine Frage. Ich denke nicht, dass er jetzt direkt, also wenn es wirklich so ist, dass wir ihn jetzt nächstes Jahr holen, dass er gleich die rechte Hand von Arthur Blank sein wird. Weil ich meine, Rich McKay hat eine lange Vergangenheit in der NFL, hat auch einen GM-Status gehabt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Ding kriegst du auch nicht so einfach von Arthur Blank getrennt. Wenn man wirklich jetzt endlich mal es richtig sagen würde und wirklich es auch durchführen würde, Rich McKay Fußball, Matt Ryan Football, okay, wäre ich vollkommen fein damit und so weiter und so fort. Und er hat ja auch einen anderen Bezug zu den ganzen Coaches, zu den ganzen Spielern. Er weiß das ganze Ding, wie das alles war, wie es zu spielen war, die Franchise getragen hat und so weiter und so fort. Ich kann es mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das irgendwie funktionieren könnte. Auch als Coach. Ich meine, Josh McCown ist ja bei den Vikings aktuell. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich
Ich
meine
glaube
Vikings
ja.
oder Eagles.
Ich glaube ja.
Und macht da eigentlich echt einen soliden Job als ehemaliger Quarterback. Und
Ich glaube,
da könnte
Coach
ich
glaube ich nicht. Also ich würde ihn ungern auf einer Coach-Position sehen, weil du bist dann am Ende, wenn du jetzt nicht gerade Head Coach bist, bist du immer jemandem untergeordnet. Und ich glaube, man muss ihn irgendwo in eine Schaltstelle packen, wo er zwischen dem Sportlichen und dem, ja, wie soll ich sagen,
Businessbereich.
dem Business-Bereich fungiert. Genau. Sowas in der Richtung. Wo er Zugriff hat auf eine sportliche Seite, aber auch eben auf den als Verbindungsglied diensten zum Front Office quasi.
Ja, nee, absolut, absolut, das macht definitiv auch Sinn, weil rein als Coach, ja, wenn da halt irgendwann was vorfällt, ist er relativ schnell weg. Und vor allem, du stellst ihn jetzt nicht an innerhalb vom ersten Jahr vom Spieler zum Offensive Coordinator oder Quarterbacks Coach oder sonst
Eben.
irgendwas. Da müsste er jetzt noch irgendeine Reihe durchmachen, keine Ahnung was, aber eben wie du sagst, dass er einen Bezug hat auf die Spieler selber. Zum Beispiel zu Michael Penix. Ich glaube, für Michael Penix wäre das eine Riesenbereicherung, wenn er ein bisschen Matt Ryan an seiner Seite hätte und so weiter. Der halt auch schon die City kennt, der das Team kennt, der die ganze Fan-Community so ein bisschen kennt und alles drum und dran. Und andersrum halt auch im Front Office so ein bisschen so ein Schalter ist, so ein Übersetzer, so ein Adapter.
Eben, genau.
Genau.
Ich gucke hier gerade so ein bisschen auf meinen Second Screen, weil ich mir sicher bin, dass bei den Jacksonville Jaguars auch ein ehemaliger Spieler im Front Office sitzt und ich wollte gucken, was der gerade macht. Tony Boselli ist das. Der ist Executive Vice President of Football Operations. Also, das wäre quasi den Rang, ne, den ihr auch vorgestellt habt. Also, nah dran am
Genau.
Football-Operationsgeschäft mit dem GM zusammen quasi. Da würde ich Matt Ryan auch sehen. Also, dass Beagles als President halt in quasi, ich sage Anführungsstrichen, Vertrieb und Connecting quasi zuständig bei Rich McKay, kam von mir als Supervisor von der AMSB, so von der GmbH, sage ich jetzt mal ganz grob, die unser Team ja auch leitet, zum Beispiel, und unser Fußball und auch demnächst unser Women's Soccer Team. Das kann gerne Rich McKay da irgendwie alles überwachen. So, aber dass, wenn Matt Ryan so eine Rolle wie Boselli bei den Jacks einnimmt, dass er halt als ehemaliger Spieler nah am Footballgeschäft dran ist, auf jeden Fall. Hab natürlich irgendwie auch Bedenken, weil es einfach wieder Stallgeruch ist. Ja, also es passt irgendwie auch zu uns, dass man sich sowas wieder ranholt, ne? Auch wenn man Matt Ryan einfach super schätzt, natürlich, als auch jetzt als Analyst dann bei ESPN. Ja, muss man gucken. Also ich persönlich hätte zum Beispiel auch nicht unbedingt Ryan ausgesucht. Je nachdem, ob wer immer verfügbar ist von ehemaligen Spielen, weil Ryan einfach mit dieser Super Bowl-Niederlage, das sagt auch nach wie vor in Interviewen, das ist immer noch in seinem Kopf drin, beschäftigt ihn auch nach wie vor. Hätte ich eher einen Jesse Tuggle, einen LG Crumbler oder so, das sind Leute, die halt nie so eine deftige Niederlage dann irgendwie einstecken mussten. Oder Michael Vick, wobei der coacht am College aktuell. Das sind auch eher so Personen, die ich dann lieber quasi da installiert hätte, weil. Letztendlich, ich persönlich möchte so wenig wie möglich von Spielern und oder ehemaligen oder Executives mit dieser Super Bowl-Niederlage noch irgendwie im Team haben. Das ist einfach nicht so
Ja,
schön.
natürlich, ich meine, wir haben jetzt hart runter reduziert, dass wir aus dem Team jetzt aktuell noch einen da haben. Klar, holst du dann theoretisch einen zurück. Aber wer weiß, vielleicht wäre eine geile Story für Matt Ryan. Jetzt kommt er zurück als irgendwie Business, irgendwas, Businesspartner, keine Ahnung. Und holst euch seine Redemption. Und holt sich dann den Super Bowl gegen die Patriots.
Ja,
Wäre natürlich auch eine geile Feel-Good-Story. Die haben
ist
jetzt
eine
vorher so was
Feel-Good
übel,
Story,
aber
die von der die
da
Falcons
freue ich mich schon
wahrscheinlich
drauf,
auch
ja.
nachts immer wieder träumen, aber
Ja.
ich
Nee,
hätte halt
eben.
in erster Linie einfach gerne Leute im Front Office, die wirklich richtig Ahnung von ihrem Job haben und nicht davon leben, dass sie Leute kennen, die Leute kennen.
Genau. Genau,
aber eben. Lass uns erstmal abwarten, was da passiert in der Offseason. Ich glaube, da hängt auch trotzdem immer noch viel in dem Spiel. Jetzt am Sonntag gehen die Saints ab. Das, je nachdem, wie man sich da zu Hause dann präsentiert. Letztes Jahr können wir uns noch daran erinnern, wie das ausgegangen ist gegen die oh, Saints. Ja. Und auch der Smith, der diese 41 Punkte, die man da gekriegt hat und sowas.
Oh ja. Ja, wo am Ende noch James Winston.
Ja, deswegen und unterschätzt die Saints nicht. Also das ist immer noch der Rivale schlechthin. So, man hat zwar das erste Spiel gegen die gewonnen, aber mittlerweile ist Tyler Shock auch auf jeden Fall besser in der NFL angekommen. Wir wissen leider, AJ hat nicht immer so einen Sahnetag und Olave ist schwer genug zu verteidigen, allein schon aus dem Slot, von daher. Ja. Wird ein spannendes Spiel am Sonntag. Ich glaube, 19 Uhr ist jetzt Kickoff oder ist 22 Uhr? 19 Uhr,
ne? Ich meine, 19 Uhr.
Wird übrigens gut, dass Banane hat hier nochmal schreibt, Rich raus, Matty rein, wäre ein Traum. Ja, auf jeden Fall. Also wenn
wir spielen um 19 Uhr.
Wir spielen um 19 Uhr, das ist gut. Wenn Rich McKay nicht mehr bei uns im Front Office rumlungern würde, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Denn ihr wisst ja alle, ich kann den sowieso nicht mehr leiden, den Typen, von daher. Ne, ja, dafür, dass er so wenig mit unserem Team zu tun hat, was er ja eigentlich immer zusammenfliegt, hat er ja schön neben gestern Terry und Arthur Blank Platz genommen im Stadion, von daher.
Schön in der Mitte, dass er sich bei beiden schön einstellen kann. Dato schön.
Verwurzelt ist er. Oh, Vettel schreibt übrigens, Saints momentan beste Team der Division. Man könnte anhand deren, dem Vierer-Winning-Streak, das stimmt schon. Also was das angeht, sind die sogar uns voraus. Könnte ein High-Scoring-Game werden. Gucken, wie letztes Jahr gegen die Panthers.
Ich sehe, was die Punkte machen. Also.
Mal gucken. Ich bin gespannt, wie das Spiel laufen wird. Das werden wir auch alle live gucken. Oh, es sei denn, Chris hat Hockey. Die Hockey ist vorbei.
Nein, es ist nur Pause.
Okay, es ist nur Pause.
Also ich werde es live tatsächlich gucken.
Sehr gut. Du, Dave, auch?
Natürlich.
Sehr schön. Ich denke auch, dass wir uns nächste Woche Dienstag den wieder eintreffen. Dave, bei dir Schicht? Oder?
Nächste Woche Dienstag habe ich noch Urlaub.
Wir sind auf jeden Fall zu dritt. Sollte Dominik wieder erwarten, nicht arbeiten, dann sind wir sogar mal vollzählig zum Saisonabschluss. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht heute. Wir haben sogar über anderthalb Stunden wieder rausgeholt hier aus der eigentlich für uns gedachten Folge. Machen wir ja nie eigentlich.
Es tut mir leid.
Genau. Dave hat einfach die Position von Dominik eingenommen und einfach viel gesprochen heute. Aber es ist okay. So ist es. Ja, wir dürfen so einen Sieg auch mal feiern, von daher. Schau mal, wie es jetzt am Sonntag 19 Uhr gegen die Saints wird. An alle Fantasy-Spiele, ihr habt frei, ihr braucht euch nicht mehr um die App kümmern. Ja, könnt euch ganz gepflegt erstmal archivieren für die nächsten 8 Monate und dann erstmal auch nicht
Glückwunsch
mehr
an alle Sieger noch, ne?
Glückwunsch an alle Fantasy-Sieger, richtig.
Nicht eingeschlossen.
Dave eingeschlossen. Ich habe leider eine 5-Punkte-Niederlage kassiert, weil ich falsch aufgestellt habe, aber das ist alles.
Ja, immerhin besser wie Chris, der eine
128 Punkte Niederlage. Also knapp dran, ja, die 140 Punkte, die, da mache ich einfach die 0 weg, dann sind es noch.
Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe lieber im Fantasy so eine deftige Klatsch, wo du sagen kannst, ey, ich hätte aufstellen können, was ich will, hätte nichts gebracht, anstatt falsche Coaching-Decision zu haben. Also es zieht sich auch in meinem persönlichen Leben durch, ja, dass ich dieses Team, also dieses Team ausgesucht habe. Danke übrigens, Herr Vettel, an den Kommentar ganz kurz mit Nice Stream wieder und nächste Woche einfach schon wieder vorbei. Traurig, ja, das stimmt.
Nein, in dem Saison Sinne, tatsächlich, sollte man unbedingt nochmal Football gucken. Das wird für eine lange Zeit der letzte
des
Football sein.
Ja. Alle Wochen nach dem Super Bowl werden wir alle wieder weinen.
Ja, Playoffs sind für mich eh nicht spannend, solange wir nicht daran teilnehmen. Das werde ich so nebenbei mal ein bisschen in den Highlights verfolgen. Aber
genau.
Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Guten Rutsch alle ins neue Jahr. Macht nichts zu doll. Ja, nicht, dass wir hier noch Leute auf IR setzen müssen, kurzfristig fürs Saisonende. Wir werden uns auch nächste Woche hier alle wieder einfinden. Von daher macht's gut, Leute. Wenn ihr nichts mehr aus dem Chat kommt, sieht gar nicht so aus. Von euch beide. Danke, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Talk Up, der Atlanta Falcons Podcast. Bis dahin, macht's gut, rise up und ciao.
Guten Rutsch.
Footballerei.